Andi, über wie viele Minuten Film willst du jetzt noch gleich reden?
Ja, ich dachte, wir kommen jetzt nochmal rein. Für die Leute, die jetzt Star Trek 4, unsere Star Trek 4-Reihe hier am Stück hören, ist ja gerade. Ja, da ist ja gerade das erst vorbeigegangen.
Ja.
Aber für uns sind jetzt mehrere Monate vergangen und ich dachte, wir kommen noch mal ein bisschen rein und ja, keine Ahnung, so ein paar Minuten. Nur mal ein paar Minuten.
Ein paar Minuten. Star Trek 4. Ein paar Minuten Star Trek 4. Wir haben jetzt schon vier Teile, ja, in vier Teilen uns über diesen Film ausgelassen und du willst jetzt nur weitere paar Minuten vorwärts rücken.
Ja, nur heute mal zum Reinkommen. Ne? Beim nächsten Mal reden wir dann auch relativ lang drüber, aber jetzt hier nur über so ein paar Minuten, das reicht, glaube ich.
Okay, also wenn du das sagst, ne, dann kann so eine Besprechung halt auch, ne, bis in die Unendlichkeit. Also es gibt Leute, die sagen, das wird langsam zu einem Running Gag hier irgendwie, aber nee, du. Dann machen wir das jetzt so. Dann nehmen wir das einfach ernst, ja, und steigen jetzt wieder ein in dieses Star Trek 4 Besprechungsbusiness. Vielleicht hätten wir dann einen komplett eigenständigen Podcast rausmachen sollen. Wir machen nichts anderes mehr. Discovery ist ja bald vorbei. Wir besprechen nur noch Star Trek 4.
So, genau. Und ich bin total gespannt, was denn unsere HörerInnen davon halten. Quasi minutenweise Star Trek 4. Das ist ein richtig gutes Konzept. Könnte man auch mal mit Matrix machen oder mit Harry Potter, ne? Also nicht, dass das schon Menschen machen. Aber
nein,
gut, nein. Wir machen das mit Star Trek 4 und das ist gut so. Ich freue mich.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zu einem weiteren Teil unserer Erfolgsserie. Wir besprechen Star Trek 4. Das reimt sich und das ist gut so. Auf dem Panel heute
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr euch noch daran erinnert, dass wir irgendwann mal mit Star Trek 4 angefangen haben. Beziehungsweise wir haben ja da ja noch so ein bisschen was Kompakteres vor. Vielleicht hört ihr das ja auch alles an einem Stück. Wer weiß das schon so ganz genau, was wir in der Zukunft noch alles tun und wie viele Teile es in der Zukunft von diesem Erfolgskonzept Star Trek 4 im Discovery Panel wohl noch geben wird.
Das weiß niemand, aber was mich vor allen Dingen jetzt interessiert, lieber Sebastian,
ja?
Ich habe gehört, dass du den Film dir nochmal angeschaut hast.
Ja, mehrfach sogar tatsächlich. Also in der Zwischenzeit, ich weiß gar nicht, also mindestens zweimal so. Also ich weiß nicht, wie du das so machst, wenn man abends so im Bett liegt, was man nicht machen sollte, ne? Hole ich dann gerne nochmal so das Handy raus und hänge dann so auf YouTube rum und gucke mir halt irgendwelche
YouTube.
Let's Plays, an sinnlose Let's Plays oder irgendwelche Tutorials über irgendwelche, was auch immer, oder irgendwie so Sachen, wo ich überlege, irgendwie was Neues zu kaufen, dann gucke ich mir an, wie das Leute auspacken oder so ein Scheiß, ja?
Ja, genau, genau. Ja. Morgen krieg ich einen neuen Rasenmäher übrigens.
Oh, Glückwunsch dazu.
Danke.
Wow. In deinem Leben ist was los, ich sag's dir.
Da hast du später mehr. Also nee, nicht heute. Nein.
Ja. Egal. Ihr findet dann Andi demnächst auf dem Rasen. Wahrscheinlich, Moment, aber das ist schon noch was du selber bedienen musst. Das ist keine.
Nein,
natürlich nicht.
Nein.
Du kannst fliegen oder fährt's noch?
Es fährt noch,
ja.
Aber der Flugmodus, der kommt noch. Das ist das nächste Update. Nächste Firmware-Update kommt der Flugmodus.
Okay.
Dann schneidet er auch die Hecke.
Wie dem auch sein, was ich erzählen will. Was ich erzählen wollte ist, ich habe Bilder von euch, es fällt eigentlich ganz geil. Stell's mal vor, so.
Ja. Es wird passieren. Es wir wissen alle, es wird passieren.
Und dann steht dann die Nachbarin mit Hochsteckfrisur daneben.
Zing.
Das habe ich Bilder von Marge Simpson im Formal erinnert.
Ich auch, ja, genau. Ja.
Was ich erzählen wollte, ist, ich habe dann für eine Weile einfach dieses eher Sinnlose, also mit Reels, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, kann ich eh nicht umgehen, den Weg gehe ich meistens gar nicht, wenn ich es irgendwie schaffe, weil wenn ich dann...
Shorts, ja, meinst du?
Genau, also Reels halt, also bei YouTube heißt es Shorts, ne, aber das Format heißt für mich irgendwie Reels.
Weil du ein Instagram-Boy bist.
Ja, oder...
Andere nennen das TikToks.
Ja, auf TikTok vor allem. TikTok ist so geil. Ich installiere und deinstalliere das andauernd. Das ist so irgendwie, ich installiere es dann nochmal und denke so, ja, ist vielleicht ja doch ganz interessant. Ich will ja auch mal sehen, was die und die und der so macht, so. Und dann bin ich wieder völlig lost und dann deinstalliere ich es wieder.
Habe ich schon mal, bevor du jetzt gleich über Star Trek 4 redest, habe ich ja schon mal von meinem perfekten TikTok-Filter erzählt?
Nee. Hat er nicht durchschaut oder was?
Nee, also mein TikTok-Algorithmus ist großartig und jedes einzelne Video, was ich auf TikTok, was mir auf TikTok angezeigt wird, interessiert mich auch, weil dieser Algorithmus so gut ist. Das heißt, ich habe mir selber die Schutzfunktion gesetzt, dass ich TikToks nur beim Sport in der Wohnung angucke. Das heißt, wenn ich mich auf dieses Fitnessbike oder sowas setze, dann gucke ich TikToks. Was einerseits total gut ist, weil dann meine Aufmerksamkeit vollständig auf dieses TikTok-Video gezogen wird und ich den Sport gar nicht merke. Und andererseits total gut ist, weil ich dann nicht in TikTok versinke, wenn ich keinen Sport mache. Das heißt, Leute, das ist die perfekte Lösung. Macht es nur, wenn ihr auf so einem
Fitness... Es ist nämlich einerseits gut und andererseits gut. Es gab gab nichts Negatives.
Es gibt nichts Negatives dran, wirklich. Es ist absolut perfekte Lösung.
Ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das bei mir aufgeht, weil wenn es einmal da ist, dann werde ich es wahrscheinlich auch noch öfter aufmachen, als ich möchte. Und das nächste Problem ist, ich finde, TikTok ist so, oder Reels allgemein, oder Shorts, oder wie auch immer du es nennen möchtest, ist... Ich finde, es ist so Social Media Fast Food. Also ist es ja klar, schon wegen der Menge, aber das ist so, es fühlt sich so an wie Fast Food. Weißt du, du hast irgendwie so richtig Bock, nochmal so einen fiesen Fast Food Burger zu essen und mit Pommes und Mayo und so und dann noch irgendwie eine halbe Liter Cola dazu und dann macht das so richtig Spaß, während du es tust. Und wenn es dann irgendwann vorbei ist, dann sitzt du da und fühlst dich irgendwie, ja, auf der einen Seite so vollgefressen, aber auch leer. Wenn du weißt, was ich meine. Und du nimmst nichts mit, außer bei Fastfood Kalorien, aber ich finde, man nimmt nichts mit. Also deswegen finde ich es irgendwie, deswegen habe ich mir angewöhnt, halt diese YouTube-Videos dann eher zu gucken abends, die vielleicht jetzt auch nicht immer gehaltvoll, wenn ich ein Let's Play gucke, aber da habe ich immer hin noch das Gefühl, ich weiß morgens noch, was ich am letzten Abend irgendwie mehr angeschaut habe. So, weißt du?
Ich dachte gerade, du wolltest in Richtung gehen, dass wir der Kontrast zu diesen TikTok-Videos sind. Also wir sind Slow Food.
Aber sowas von Slow Food,
diese Star Trek 4-Reihe ist definitiv Slow Food.
Das ist Slow Food. Das ist vielleicht auch so wirklich, also das ist nochmal ein ganz neues Genießer-Level.
Schon garen.
Ja. Dampfgaren. Wie halt, es gibt doch dieses, ich bin nicht so der Fleisch-Grill-Pro, ne, aber.
Sous-Vide.
Sous-Vide-Garen, das habe ich mit Moritz Metz im Netzbastel-Podcast mal im Motorraum seines alten, seines alten Mercedes, Wohnmobils gemacht.
Du hast auch einen Ofen.
Ja, aber es ist viel cooler, wenn du das machst on the road quasi, weißt du, du hängst so ein schönes, was auch immer du garen willst, das geht ja tatsächlich auch mit Gemüse, wenn man es möchte, hängst halt den Motorraum und dann fährst du halt 4 Stunden und dann kommst du an und hast ein geiles Essen, so, weißt du.
Naja, klar, verstehe.
Ja, Hölzchen-Stöckchen heute Tag. Heute ist Hölzchen-Stöckchen-Tag.
Kein Problem. Ja, es wird so weitergehen.
Es ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben ja jetzt Zeit. Wir müssen ja sowieso ein bisschen Zeit totschlagen, bis die nächste Star Trek Serie kommt. Sie wird kommen. Ich bin mir relativ sicher. Und wenn ihr nicht wisst,
15. Juni.
Wovon wir reden und was da noch alles kommen sollte, dann habt ihr unsere News-Folge noch nicht gehört, was ich wiederum verstehen kann, weil die wirklich eine unterirdische Tonqualität hatte. Ich entschuldige mich in aller Form, obwohl ich nichts dafür kann.
Aber, ich übrigens auch nicht. Also und ich entschuldige mich auch.
Ja, das ist gut. Also falls euch das interessiert, was da noch so an Serien kommt und ihr nicht gerade den Überblick habt, dann hört da mal rein. Man gewöhnt sich mit der Zeit vielleicht daran, an diesen Ton. Egal. Slow Food, richtig. Aber das Slow Food Social Media mäßig finde ich halt auch tendenziell besser. Ich habe dann aber für eine Weile quasi das Social Media Slow Food in Form von YouTube mir auch abgewöhnt und habe Star Trek 4 geguckt einfach abends. Immer so 10-Minuten-Häppchen oder so, bis ich müde wurde. Und das fand ich eigentlich ganz nice, ja. Und dann habe ich mir nochmal in groß angeguckt und genau, also ich habe ihn jetzt wieder so ein bisschen, weil ich habe gedacht, also ich habe ja schon das ein oder andere Mal gedacht, wir machen jetzt weiter und immer dann, wenn ich denke, wir machen weiter, dann will ich dann nochmal eben schnell reinschauen, damit ich irgendwie noch grob weiß, was eigentlich in diesem Film passiert. Aber ich glaube, so mittlerweile habe ich es jetzt doch grob präsent.
Und jetzt gerade sagst du auch, dass der Film auf dich von Mal zu Mal besser wirkt, sagst du?
Ja, tatsächlich. Ich war, ne, ich müsste mir auch nochmal unsere Folgen anhören, weil ich weiß gar nicht mehr, was Vergangenheit Sebastian bisher so über diesen Film gesagt hat. Aber ich weiß, dass ich ihn auf jeden Fall am Anfang nicht so mega fand. Also das war jetzt irgendwie nicht mein Star Trek Lieblingsfilm. Es ist jetzt auch noch nicht mein Star Trek Lieblingsfilm. Mal gucken, ob wenn ich ihn noch weiter gucke öfter. Vielleicht wird's ja noch. Aber ich finde, er wird mit jedem Mal besser irgendwie. Ich finde irgendwie, also mittlerweile finde ich auf jeden Fall, der hat definitiv was. So mal abgesehen von diesen geilen Zusatzinformationen, die du ja hier ja schon alle irgendwie gedroppt hast. Das macht dir natürlich nochmal eine Spur deeper am Ende. Aber irgendwie, es ist so ein typisches Kind seiner Zeit und das macht mir immer mehr Spaß.
Ja, ich verliebe mich auch immer mehr in diesen Film. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass ich extrem viel Zeit da rein investiere. Das ist, glaube ich, ein bisschen wie bei einem Kind. Man investiert extrem viel Zeit da rein und deswegen muss man das quasi funktional schon lieben.
Ja.
Weil, stell mal vor, du investierst da extrem viel Zeit da rein und dann sagst du, aber so richtig geil ist es nicht.
Aber dann ist es eher so ein bisschen sowas wie ein Neffe oder so. Oder ne? Also wenn du Patenonkel wirst, so. Und also weil am Anfang muss ja das Gefühl von, ja, vielleicht habe ich da gar nicht so richtig Bock drauf bei sein. Ne? Ich hoffe mal, dass Menschen, die Kinder in die Welt setzen, dieses Gefühl von, ich habe da nicht so richtig Bock drauf, nicht haben an dieser Stelle.
Ja, man kann ja auch da mehr so reinstolpern, also in so eine Filmbesprechung.
Ja, du.
So. Ja. Und dann bist du plötzlich drin und merkst, ach, so schlecht ist gar nicht. Und dann beschäftigst du dich immer mehr und dann entwickelst du dann so eine funktionale Liebe. Und diese funktionale Liebe empfinde ich jetzt auf jeden Fall. Das
plötzlich
kann ich schon mal
Vater.
Sagen. Genau.
Da gibt's auch so ganz viele Filme von irgendwelchen komischen Onkels und Typen. Und
garantiert. So, mit Jack Black und Steve Martin.
Genau. Die voller Klischees sind, die man sich alle nicht mehr angucken mag. Ja.
Sebastian, sollen wir jetzt vielleicht zum Film kommen an dieser Stelle?
Willst du jetzt schon zum Film kommen?
Ja.
Das wiederum irritiert mich jetzt tatsächlich so ein bisschen, weil ich dachte, wir reden jetzt noch so ein bisschen hier so, weißt du, zum Warmwerden, aber du willst auch darüber sprechen, über was wir wahrscheinlich schon gesprochen haben, ne, damit wir irgendwie wieder einen Anschluss finden. Also wir
auf jeden
vor
Fall,
allen Dingen, ihr könnt ja in den Podcast reinhören in den letzten, ne? Also nur damit wir wieder einen Anschluss finden.
Ich möchte dir Andockpunkte geben, aber vor allen Dingen möchte ich, wir wollten ja heute eine kleine Folge machen und wir wollten ja gerade, also ich werde wirklich nicht länger als 3 Minuten des Films heute besprechen. So,
Das ist alles absurd.
Nein, weil ich meine, wir müssen auch wieder reinkommen, wir müssen ja vor allen Dingen uns andocken, wir müssen da wieder in diese Logik und dann machen wir nächste Woche einfach ein Stück weiter oder sowas, ne? Oder keine Ahnung, in 2 Wochen. Auf jeden Fall, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir haben jetzt noch ungefähr 1 Monat ohne Star Trek und dieser Monat will gefüllt werden.
Ja.
Und das füllen wir einfach mit Star Trek 4, würde ich sagen.
Machen wir das mit Star Trek 5 dann eigentlich auch so weiter?
Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob Star Trek 5 genauso viel zu bieten hat wie Star Trek 4, aber das werden wir dann sehen.
Also inhaltlich auf jeden Fall eher nicht, ne? Aber ich meine, ein schlechter Film, nicht, dass ich jetzt damit gesagt hätte, dass Star Trek 5 ein schlechter Film ist, was ich gesagt habe. Ein schlechter Film kann ja trotzdem irgendwie ganz interessant sein. Also kann ja interessante Gründe haben, warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Also ein Grund heißt Kirk, also Shatner, aber das ist wahrscheinlich nicht der einzige.
Schöne Grüße an William Shatner. Wir haben ihn ja letztens noch gesehen, den guten Mann.
Ja, und er ist also wirklich erstaunlich. Haben wir das eigentlich erzählt? Das haben wir im Cold Open, glaube ich, erzählt von der News-Folge, oder?
Genau.
Ich weiß es gar nicht genau. Ja. Ich finde es wirklich...
Er ist sehr fit.
Er ist echt krass, ey. Also...
So,
ja.
Andockpunkte.
Bitte,
wir haben beim letzten Mal, wir haben beim letzten Mal mit der Zeitung geendet. Also die waren da in der Zukunft beziehungsweise in der Vergangenheit angekommen in 1986, sind da in diesem Park gelandet mit den Müllarbeitern und dann sind unsere Helden quasi in die Innenstadt gelaufen.
Alle noch zusammen in dem Fall, ne?
Genau, ja. Genau. Sie waren an einer Kreuzung. Über die Kreuzung werde ich gleich auch noch mal kurz was sagen, weil wir haben ja schon besprochen, wo das genau war.
Ja.
Aber dann sind sie in dieser Kreuzung über die Straße gegangen und da hat Kirk irgendwie ihn angepöbelt, weil er fast überfahren worden ist. Und
also der hat zuerst gepöbelt. Dann, Kirk hat sehr professionell einfach zurückgepöbelt und alle waren überrascht, warum er so pöbeln kann. Ja. Also ja, er ist sehr anpassungsfähig. Ja.
Genau. Und dann sind sie an einem Zeitungsständer vorbeigelaufen, wir haben kurz die Zeitung gesehen und da haben wir dann gesehen, also wir erinnern uns, da stand dann drin, die Nuklearwaffengespräche sind auf Eis gelegt, Reagan und Gorbatschow sprechen gerade in dieser Star Trek-Utopie nicht miteinander, in Wirklichkeit haben sie gesprochen, eine Zusammenarbeit geprägt, die im Endeffekt zu den Star-One-Verträgen geführt hat und wir haben da so ein paar Wirtschaftsmeldungen gesehen und eine Meldung über Waldbrände mit Brandstiftung. Das war das, womit wir in der letzten Folge geendet haben. Mhm. So. Also, wir sind jetzt quasi mitten in der Vergangenheit, mitten in 1986.
Also wir sind also ne, eigentlich mehr oder weniger am zentralen Startpunkt des Films, könnte man auch sagen. Also das war jetzt eigentlich alles so Vorgeschichte. Jetzt geht's eigentlich richtig los. Also jetzt
genau. Also
schwärmen die aus
und es geht gekommen. Ja, genau. Mhm. Das haben wir bis jetzt gesehen, wie es dazu gekommen ist. Und jetzt sehen wir, wie sie denn versuchen, dieses Problem zu lösen. Also die Problemstellungsphase ist erstmal abgeschlossen und jetzt kommen wir zur Problemlösungsphase.
Genau.
Wir machen aber erstmal bei der Wirtschaft weiter, denn Kirk hat dann als allererstes nach diesem Zeitungsständer die Erkenntnis, dass sie in dieser Zeit wohl Geld brauchen werden.
Nicht zuletzt, weil da jemand Kleingeld in diesen Zeitungsautomaten reinwirft, ne?
Ja. Das habe ich gar nicht gesehen, deswegen habe ich mich gefragt, aber warum er das gerade zu diesem Zeitpunkt hat, das ist ja so eine Vertrauensbasisnummer offensichtlich mit diesem Zeitungsständer.
Ja,
die hatten wir übrigens auch. Da klappt man auch eine Klappe
ja.
auf.
Ja.
Ja, die hatten wir auch, genau. Ja. Aber hat sie da wirklich Geld reingeworfen, die Frau, die da eine Zeitung rausnimmt?
Das die hat eine Münze reingeworfen, ja, die hat da Geld reingeworfen.
Okay, ja, aber genau. Kirk glaubt auf jeden Fall, dass sie Geld brauchen und er kritisiert dann so ein bisschen die Vergangenheit. Ach ja, diese schnöden Leute, die da immer noch mit Geld hantieren und sowas, ne? Und wir denken, ha, Kritik am Geld.
Ja.
Kritik am Geld, immer sympathisch, auch irgendwie naheliegend. Und die Kritik am Geld, die ist ja auch so alt wie das Geld selbst im Endeffekt. Ne?
Ja.
Habe ich mir mal kurz ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil wir müssen uns ja irgendwann mal drüber unterhalten, wie das denn überhaupt laufen kann, so eine Welt ohne Geld.
Hm? Ja, vor allen Dingen ist es ja auch wirklich dann nur, ne, ich meine, er spricht ja dann im Zweifel nur für die Erde, weil wir wissen ja, dass sich in der Föderation durchaus Planeten befinden, die dieses Konzept nicht teilen, ne? Also wo Geld schon noch irgendwie eine Rolle spielt. Das heißt, so ganz ohne Geld kommt die Welt, in der sich Kirk bewegt, ja eigentlich auch nicht aus, ne? So überheblich, wie er da so tut.
Richtig, und wir sprechen ja im Prinzip auch nur für Kirks Zeit und auch vielleicht nur für einen begrenzten Rahmen innerhalb der Föderation, denn wir sehen, glaube ich, in Lower Decks zum Beispiel einen großen Freizeitpark, wo wir auch das Gefühl haben, dass da schon Währung irgendwie eine Rolle spielen könnte, weil da auch viel mit Werbung gearbeitet wird und viel mit so kleinen Anreizen. Und warum denn eigentlich, wenn Geld keine Rolle spielt?
Ja, richtig.
Also, erstmal, diese Kritik am Geld, ne, ist ja sympathisch, hatte ich gesagt, ne, weil immerhin geht's bei dieser Kritik immer um die Bildung einer besseren Gesellschaft. Mhm. Also wir kritisieren Geld ja, weil wir das Gefühl haben, Geld ist der absolute Indikator für Ungerechtigkeit im Wirtschaftssystem. Ne? Also wir haben letztens, glaube ich, nochmal so ein Index gehabt. Ne? Das reichste Prozent der Weltbevölkerung besitzt 44% des Gesamtvermögens der Weltbevölkerung, ja. was echt ein abstruser Wert ist.
Es ist völlig abstrus, und genau. Ja.
Das durchschnittliche Nettogeldvermögen beträgt 1,2 Millionen Euro. Aber ich zum Beispiel habe gar keine 1,2 Millionen Euro.
Ja, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Stimmen, auch nicht, muss ich sagen. Ja, irgendwas, genau. Warum denn eigentlich nicht? Und ich meine, jetzt sind wir ja irgendwie, gehören wir zu den privilegierten Menschen, die in einem Land leben, wo verhältnismäßig viel für die Arbeit gezahlt wird, wo wir die Chance haben, uns ordentlich auszubilden und gute Jobs zu bekommen, was bei uns auch so halbwegs gelungen ist, so, und wir werden gut bezahlt für die Arbeit, die wir machen, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Also es ist ja, also es sieht in anderen Teilen der Welt ja ganz anders aus und die sind noch viel weiter entfernt von dem was 1, aber ich meine, das ist so krass, ne? Also es ist wirklich krass, weil einfach so viele oder so wenige Menschen so wahnsinnig viel Geld haben, ne?
Ja, es ist unfassbar. Ja. Vor allen Dingen sind das Summen, wo man ja, da hat man überhaupt keine Vorstellung mehr. Also man hat ja keine Vorstellung mehr, wie viel Geld das eigentlich ist.
Nee.
Wenn so ein Elon Musk oder so ein Mark Zuckerberg oder sowas, wenn die da, keine Ahnung, eine zweistellige Milliardenanzahl von Geld haben. Du hast ja keinen Pack an mehr. Du kannst ja nicht sagen, ja, das sind so und so viel, so und so viel Ü-Eier oder sowas, weil ich meine, das sind so viele Ü-Eier, die kannst du gar nicht mehr, also die kannst du, weiß nicht, wie groß dieses Ü-Eier-Feld wäre, was du damit aufbauen würdest.
Du bist dann einfach schon so in so einem Bereich von Bruttoinlandsprodukten von Ländern, weißt du, das ist so, das ist halt, also da musst du auch überlegen, was da für eine Macht dann auch hintersteckt, so, ne? Also ja. was
nicht
kann
von,
man...
Nicht von Ländern wie Andorra, sondern, was wahrscheinlich schon relativ hoch wäre, ja. Sondern von Ländern wie, keine Ahnung, Spanien.
Ja. Also es ist wirklich krass und es ist halt auch krass ungerecht. Und ich meine, wir tragen natürlich, ne, wir sitzen hier und meckern über die Jeff Bezos dieser Welt, ne, wir sitzen natürlich auch hier und unser Wohlstand sorgt natürlich auch dafür, dass es anderen Menschen in anderen Teilen der Welt nicht gut geht. Wir verdrängen das wunderschön, ne, aber das ist ja auch eine Seite des Kapitalismus. Selbst unser Reichtum, der trägt einfach dazu bei, dass andere Menschen in Armut leben.
In Deutschland ist es übrigens diese Verteilung noch gar nicht so schlimm. Ich habe letztens gehört in einem Podcast, dass es so einen Referenzwert gibt, der von 0 bis 1 liegen könnte. 0 wäre, alle haben gleich viel Vermögen.
Ja.
Und 1 wäre, einer hat alles und alle anderen haben nichts. So. Hm. Und in Deutschland liegt irgendwie dieser Wert bei 0,25 oder sowas. Das heißt, näher an 0 als an 1, was erstmal gut ist. So.
Ja.
Ich weiß nicht genau, wie dieser Schlüssel heißt, aber das ist auf jeden Fall so ein Referenzwert, den man dann angeben kann. Und es gibt dann Institutionen, die uns im Prinzip sagen, wie man diesen Schlüssel weiter in Richtung 0 drücken kann, weil 0 ist gut dann an dieser Stelle.
Ja. Aber das wäre dann quasi nur die Gerechtigkeitsverteilung von Geld innerhalb unseres Landes, ne? Also wir haben ja auch einen Impact auf das, was zum Beispiel im globalen Süden passiert, ne?
Ohne Frage, genau. Also für unseren Wohlstand geht es immer irgendwem schlecht. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, wir haben das auch schon mal besprochen in der Strange New Worlds Episode Lift Us Where Suffering Cannot Reach. Mhm.
Und das ist natürlich
ja auch schon so schön ist.
Ja. Ja. Ja, genau. Und das ist halt am Ende, ne, the price you pay für Kapitalismus, so. Also genau. das ist halt die Schattenseite. Damit möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass es nicht auch positive Seiten am Kapitalismus gibt. Und wahrscheinlich sogar eine Menge, würde ich jetzt mal sagen.
Aber damit hast du jetzt quasi wieder die Überleitung gemacht zu sympathischer Kritik am Geld. Ne? Mhm. Deswegen ist diese Kritik am Geld so sympathisch, weil es dann eben auch immer Kritik an Ungerechtigkeit ist. Kritik am Geld ist auch naheliegend, weil Geld ist ein Indikator für wirtschaftliche Ungleichheit, für ungleich verteilte Macht. Geld führt zu Kommerzialisierung und intrinsische Werte werden dafür vernachlässigt. Also in dem Moment, keine Ahnung, Beispiel. Irgendwann geht es in einem Podcast gar nicht mehr um Star Trek-Liebe, sondern nur noch darum, mit Merchandise Geld zu verdienen.
Ja.
Also das wäre zum Beispiel so,
genau.
Intrinsische Werte werden vernachlässigt und dann wird's scheiße. So.
Ja. Und das ist eigentlich immer der Anfang vom Ende eines jeden Star Trek-Podcasts, ja.
Genau. Ja. So. Und das Geldsystem ist instabil, das sieht man an den Finanzkrisen, Geld führt zu Umweltzerstörung, weil ökologische Nachhaltigkeit halt oft kurzfristig sehr viel teurer ist als Ausbeutung, langfristig vielleicht nicht, aber das sieht dann keiner.
Ja.
Geld führt zu Vernachlässigung anderer Werte, weil man sozialen, emotionalen, geistigen Wert halt nicht in Geld ausdrücken kann. Ne? Das sind alles sehr, sehr naheliegende Kritikpunkte.
Ja.
So. Und deswegen ist Geldkritik halt auch schon alt. Ich habe mal in die Philosophiegeschichte geguckt.
Ja.
Platon.
Ach,
sehr skeptisch gegenüber dem sehr, sehr skeptisch gegenüber dem Einfluss des Geldes auf die Gesellschaft. Der hat gesagt, es wäre eine potenziell destruktive Kraft. Sagt, ja, an sich ein intelligentes Konzept, aber die Auswirkungen des Geldes sind zu negativ.
Mhm. So.
Oder Thomas Morus, der hat ja Utopia geschrieben.
Ja. Ne?
Und hat da auch die moralischen Auswirkungen des Geldes kritisiert, argumentiert, dass Geld die Menschen dazu verleiten könnte, ihre moralischen Prinzipien zu vernachlässigen und schlechte Handlungen zu begehen. Ne? Ja. Also es kommt uns alles sehr, sehr bekannt vor. Ne? Und dann Marx natürlich, der die Rolle des Geldes bei der Schaffung und Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheit betont. Und Nietzsche, der gesagt hat, ja, die Besessenheit vom Geld führt die Menschen in materialistische Richtungen und vernachlässigt dann das Streben nach höheren Werten. Also, you name it, die Philosophie ist skeptisch.
Ja.
Es wird also Zeit, dass wir uns mal die Frage stellen, ob es denn ohne Geld ginge. Also so wie Star Trek das vorschlägt.
Ich finde es eine mega spannende Frage. Es wird sich wahrscheinlich schon jemand vor uns da Gedanken drüber gemacht haben und auch vor Star Trek. Aber ich finde es eine mega spannende Frage, weil auf der Habenseite, ne, wenn man jetzt schaut, was Geld vielleicht an positiven Eigenschaften oder Dingen hervorbringt, dann ist das Wachstum. Ich meine, Wachstum ist natürlich auch ein Kritikpunkt. Ne? Also es geht ja auch um die immer stetig weiter wachsenden Märkte und den Wahnsinn, der dahinter steckt, und eigentlich kann nichts auf ewig weiter wachsen, aber es hat ja auch was mit Fortschritt zu tun. Also Kapitalismus ist ja auch ein Motor, ne? Also wir haben Dinge erfunden und uns fortbewegt, und also Geld bewegt die Welt, sagt man ja so schön, und ich glaube, da ist schon auch was dran. Also dass Dinge halt erfunden worden sind aus einem kapitalistischen Grund oder kapitalistischen Gründen heraus, die uns weiterbringen. Oder ich meine jetzt ganz, ganz banal, wo wir eben bei Elon Musk gewesen sind. Ne, also ein Mensch, der wahnsinnig viel Geld hat, trägt jetzt gerade dazu bei, dass wir in der Raumfahrt weiterkommen. So, oder zumindest schneller weiterkommen, als wir es vielleicht ohne ihn gemacht hätten. Ob das jetzt was Gutes ist, das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Und ich finde es auch ein bisschen spooky. Aber solche Dinge passieren halt, ne? Also es gibt Fortschritt durch Geld.
Ja, und es ist wirklich, als würdest du mir die Bälle einfach nur so zuspielen. ich habe mir auch schon mal in der Philosophiegeschichte natürlich auch mal angeguckt, was PhilosophInnen und ÖkonomInnen denn sagen, die das Geld loben.
Ja.
Und da haben wir auch schon sehr, sehr früh, also Aristoteles als Platons Schüler, hat eine wesentlich positivere Einstellung zum Geld und sagt dann, es ist eine Erleichterung für den Austausch von Waren und Dienstleistungen. Und das ist dann auch in der Geschichte die Hauptargumentation. Also wir haben dann Adam Smith, der die Effizienz von Geld als wichtigen Grund dafür sieht, dass es überhaupt wirtschaftlichen Fortschritt gibt. Das dockt so ein bisschen bei dem an, was du gerade gesagt hast. Ne? Also er meint, ohne die Effizienz von Geld gäbe es diesen wirtschaftlichen Fortschritt auf jeden Fall nicht auf diese Art und Weise.
Ne? Also da wäre ich, also wissenschaftlichen Fortschritt, ne? Oder was hat er gesagt?
Wirtschaftlich.
Achso, okay. Also wenn man es auf wissenschaftlichen Fortschritt bezieht, da wäre ich dann vielleicht sogar noch einigermaßen skeptisch. Vielleicht, ne? Also was mir Star Trek ja erzählen will, ist, dass Menschen aus sich heraus halt Dinge erforschen wollen und sich weiterentwickeln wollen. Vielleicht gibt es da ja sogar eine Basis für in einer Gesellschaft, die nicht, also die frei von Kapitalismus und kapitalistischen Gedanken ist. Das weiß ich gar nicht, ob das, vielleicht steckt das ja in uns drin, möglicherweise. I don't know.
Ja, das müssen wir uns gleich mal angucken. Ja. Also ich hätte noch zwei Experten, die quasi positiv mit Geld umgehen. John Locke, der ist sowieso dafür bekannt, dass Eigentum das Wichtigste ist irgendwie.
Ja.
Der hat eine Theorie des Naturzustands aufgestellt, und er sagt so, ja, eigentlich haben wir in uns dieses natürliche Gesetz, dass wir uns gegenseitig nicht umbringen, weil Gott hat uns ja alle geschaffen und deswegen würden wir uns niemals umbringen. Aber wir sollten trotzdem eine Gesellschaft gründen, denn ansonsten ist unser Eigentum nicht sicher. John Locke war selber relativ reich, deswegen ist das für ihn so ein extrem wichtiger Punkt irgendwie. Lass auf jeden Fall eine Gesellschaft machen, damit, genau, wir brauchen unser Eigentum. Und dann gibt es auch moderne Ökonomen wie William Goetzmann, das ist ein US-amerikanischer Ökonom, der sagt, Geld war überhaupt erst dafür verantwortlich, dass höhere Zivilisationen überhaupt erst entstehen konnten. Mhm. Also er geht so in die Extreme. Ohne Geld hätten wir das nicht geschafft.
Krass.
So. Mhm. Also auch diese Position gibt es. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir Geld hinter uns lassen wollten.
Ja. Also das ist ja auch spannend, ne? Also hinter uns lassen wollen ist ja dann auch was anderes als wie nie da gewesen, ne? Weil irgendwann haben wir irgendwie zwei Ziegen gegen einen Elefanten getauscht oder was auch immer, so, ne? Also und da kann ich dieses Erleichterungsprinzip ja schon irgendwie verstehen. Das heißt, wir haben das einmal durchgemacht, haben die Erleichterung wahrgenommen, haben auch das Negative wahrgenommen und sagen dann, okay, wir schaffen den Bums wieder ab und machen das irgendwie anders.
Genau, und in der Forschung gibt es da vor allen Dingen zwei Ansätze, wie das gelingen könnte. Und der erste Ansatz ist eigentlich sehr nah an Geld und der andere ist weiter entfernt von Geld. Mhm. Dafür ist der andere aber mehr Star Trek-ig. Ich erzähle dir erst den ersten Ansatz.
Bitte.
Da kommen wir wieder zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich zu einem reinen Tauschhandel. Ein Problem an Geld, aber auch am Tauschhandel, war dann immer der Wert einer Tauschaktion, der ist nicht so richtig einschätzbar.
Ja.
Also du hast gerade gesagt, zwei Ziegen gegen einen Elefanten. Was ist denn jetzt eigentlich wie viel wert? Ne? Ja. Die Ziegen können Milch geben, der Elefant lässt sich eher nicht melken. Schwierig.
So.
Ja. Also ne? Wir müssen da den Wert auch richtig einschätzen.
Absolut.
Den Elefant kannst du natürlich, da kannst du natürlich länger dran essen, aber dann wird das Fleisch auch wieder schlecht. Das heißt, wir haben da grundsätzlich Probleme, irgendwie den Wert so richtig einzuschätzen. Und dafür wurde dann das Geld erfunden, um dem Ding einen Wert zu geben und diese Tauschaktionen irgendwie in geordneten Bahnen laufen zu lassen. Mhm. Heute hast du aber andere Mittel. Und das ist der erste Forschungszweig, der da versucht, eine Welt ohne Geld sich vorzustellen. Und das ist eine Welt der Algorithmen. Mhm. Und dieser Forschungszweig sagt, dass du mit Algorithmen den Wert bestimmter Bedürfnisse relativ gut bestimmen kannst mittlerweile. Amazon und Google beispielsweise machen das ja sehr gekonnt und nutzen das für Werbung.
Ne? Das ist spannend, ja.
Amazon und Google zeigen dir quasi deine Bedürfnislage an und geben ja einen Wert und deswegen zeigen sie dir eine bestimmte Werbung an,
ja,
die sie wiederum auch mit einem Wert versehen. Die Idee wäre also, dass du ein Tauschsystem etablierst, in das du mit Arbeitsleistung, mit Produktion, aber auch zum Beispiel mit künstlerischem Schaffen einzahlst,
mhm,
und dafür Aufgaben, Güter, Dienstleistungen bedarfsgerecht verteilt werden. Dabei könnte natürlich dann auch das individuelle Potenzial angerechnet werden. Also wer beispielsweise so kein produktives Mitglied der Gesellschaft sein kann, mhm, keine Ahnung, weil er zum Beispiel eine körperliche Einschränkung hat oder eine mentale Einschränkung oder einfach alt ist zum Beispiel, mhm, könnte dann trotzdem Adressat von Gütern sein, ne?
Mhm.
Weil dieses Wirtschaftssystem dann eben KI-gesteuert, bedarfsgerecht funktionieren würde. Ein Problem ist, es würde dadurch natürlich wesentlich gerechter werden, aber eben auch gleicher. Und Gleichheit möchten diejenigen mit dem Geldvermögen über 1,2 Millionen ja gerade nicht, weil dann müssten sie Einbußen machen.
So. Absolut, ja. Und je reicher, desto größer die Einbuße, ja.
Genau. Also die Theorie sagt zwar, ja, dass sie diese Einbußen gar nicht merken würden, weil die bedarfsgerechte Verteilung von Gütern eben dazu führen würde, dass alle bedarfsgerecht versorgt werden können.
Ja, was heißt bedarfsgerecht? Ne? Also es ist bedarfsgerecht, halt irgendwie 20 Luxussportwagen in der Garage auf einem drehenden Teller stehen, ja, zu haben. Ne? Also ich glaube, das wird, genau, schon schwierig in der Praxis.
Zum Bedarf gehört eben keine Villa mit 100 Zimmern auf irgendeiner eigenen Südseeinsel.
Ja.
So, das ist dann halt das Problem. So.
Ja.
Das heißt, diese KI-revolutionierte Tauschsystem, Wirtschaftssystemform hat noch so ein paar Tücken. Man müsste noch ein bisschen daran schrauben, damit das plausibel und auch durchführbar erscheinen könnte.
Mhm.
Die zweite Idee stammt vom US-amerikanischen Ökonomen Jeremy Rifkin, der auch zumindest im US-amerikanischen Raum sehr links gilt.
Mhm.
Muss man dann immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, auch gerade, aber auch diese Einschätzung muss man sehr mit Vorsicht genießen, weil was in Amerika alles links gilt.
Ja, ja, das sind zum Teil so Positionen der CDU hier in Deutschland.
Genau. Aber diese Position ist auf jeden Fall sehr, sehr Star Trek-ig. Die hat nämlich mit der Erfindung des 3D-Drucks zu tun. Und die Theorie ist, mit dem 3D-Druck wird der Konsument für alle bestehenden Güter zum Produzenten. Und zudem entwickele sich die Gesellschaft durch Vernetzung und globale Kommunikation zu einer Null-Grenzkostengesellschaft. So heißt auch das Buch von Jeremy Rifkin von 2014.
Ja.
Also grob gesagt, wenn ich alle Produkte, die ich haben möchte, selbst herstellen kann, dann brauche ich auch kein Geld mehr.
Weil es keinen Markt mehr gibt für irgendwas. Es gibt ja keinen Bedarf mehr, irgendwas zu tauschen, ne?
Genau. Jeremy Rifkin glaubt, dass er glaubt, dass dieser 3D-Druck eine dritte industrielle Revolution dadurch auslösen könnte.
So. Hat er bisher nicht getan. Spoiler. Das Buch ist jetzt bald 10 Jahre alt. Bisher hat es nicht getan. Aber ich meine, wir reden jetzt über Star Trek und so ein Replikator. Das könnte ja durchaus das sein, wovon er da spricht am Ende, ne?
Genau. Also ich habe das Buch nicht komplett gelesen. Ich habe da so ein paar Ausschnitte von gelesen und natürlich wird Rifkin gerade von neoliberaler Seite enorm kritisiert. Aber und wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, wie wir den Austausch von Dienstleistungen zum Beispiel,
genau,
regeln, ja, würden und wie wir sicherstellen, dass Menschen, die nicht zum Gemeinwohl beitragen können, versorgt werden.
Ja.
Aber man sieht, wohin Rifkin will. Der möchte im Prinzip sagen, dass Star Trek eine realistische Utopie ist. Weil in Star Trek ist ja der Replikator der Weg in die geldlose Zukunft, in ein neues Wirtschaftssystem. Weil jeder und jede vom Konsumenten zum Produzenten wird.
Hm? Verstehe ich.
Also im Prinzip führt der Weg dorthin über eine einzige Maschine. Wir brauchen eine einzige Maschine in dieser Welt. Und das ist die Maschine, die aus jeder beliebigen Materie Replikatoren herstellen kann. Die dann aus jeder beliebigen Materie jedes beliebige Produkt herstellen kann. Und Rezepte für neue Produkte wären dann crowd-based oder KI-driven oder sowas. Und wir geraten dann also in eine geldlose, reine Dienstleistungsgesellschaft. Also jeder Mensch kümmert sich um eine Dienstleistung. Kunst gehört dann natürlich auch zu den Dienstleistungen, sodass wir dann vielleicht uns einfach umeinander kümmern können, ohne diesen Drang oder diesen Hang zur Produktion, zur ständigen Produktion zu haben.
Also dann würden natürlich auch ganz viele Jobs wegfallen, die jetzt gerade keiner machen will. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie an die ganzen LKW-Fahrerinnen und Fahrer denke, genau, ne, ihr habt meinen Respekt dafür, was er da gerade so leistet, ne, aber brauchst du halt alles nicht mehr, genau. Aber spannend ist halt, ne, also wir erleben ja dann jetzt gerade in Star Trek Menschen, die sich selbst verwirklichen wollen, indem sie zum Beispiel eine Militärkarriere machen oder eine Wissenschaftskarriere. Ne? Das sind jetzt so die High-Brainer, die uns hier so begegnen in diesen Star Trek-Serien. Mhm. Das ist ja dann auch eher so Elite. Und also offensichtlich gibt es ja dann doch gesellschaftliche Unterschiede. Was ich mich dann halt immer frage, ist, wer macht die Jobs, die jetzt keiner machen will, die es aber in Zukunft auch noch geben wird. So, Krankenpflege, Altenpflege, also das wird ja nicht alles irgendwie Computer machen, oder ich hoffe es zumindest nicht, dass es dann nur irgendwie KIs sind oder Hologramme, die um dich herum sind und dich versorgen, so, sondern dass auch noch Menschen irgendwie sowas machen. Oder auch andere Sachen. Also, ne? Also klar, Müll ist dann vielleicht kein Thema mehr, weil dann kannst du ja halt dann wegreplizieren, aber du wirst wahrscheinlich immer noch Sachen irgendwie vielleicht mal bauen müssen oder ne, also in so einer Schiffswerft, da gibt's ja wahrscheinlich auch nicht nur geile Jobs, die, wo Leute scharf drauf sind. Wer wischt mal durch oder muss man das alles nicht mehr? Also, so, ne, also ich glaube schon, dass da Jobs übrig sind, wo du nicht denkst, das ist jetzt irgendwie was, wo ich mich selbst verwirkliche und das, mein Ziel ist es, ich werde auf einer Schiffswerft, weiß ich nicht, Öl aus Tauscher.
Ja gut, aber das können ja Maschinen machen. Die Frage ist jetzt irgendwie, also ich habe das Gefühl,
nee, dass... Nee, eben nicht. Also ich möchte nicht die Altenpflege wegdelegieren zu
nee, das, Maschinen. Genau, aber ja. Das meine ich gerade. Ja. Du hast erst von diesem Ölaustausch gesprochen. Ich glaube, den Ölaustausch können Maschinen machen. Aber ich glaube, dass Care-Arbeit in jeglicher Form, ob sie jetzt zu Hause ist oder ob sie in der Altenpflege ist oder ob sie im Krankenhaus ist oder ob sie in der Kinderbetreuung ist.
Ja, Bildung, Care-Arbeit, das ist auch so ein Problem, ne?
Ja, genau. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich ein beliebtes Ding. Ich glaube, dass das Menschen grundsätzlich gerne machen. Es wird halt unfassbar schlecht bezahlt und das ist in unserer kapitalistischen Welt, in der eben diese Bezahlung der Arbeit überhaupt erst einen Wert gibt, ist das natürlich total schlecht. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, wenn ich so mit meinen SchülerInnen zum Beispiel rede, die haben total Bock irgendwie in die Krankenpflege, in die Altenpflege oder sowas. Die haben Bock, sich um Leute zu kümmern. Die haben Bock, mit Menschen zu tun zu haben. Und das ist jetzt natürlich anekdotische Evidenz, aber ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie so eine reine Dienstleistungsgesellschaft, in der Menschen sich um andere Menschen kümmern, weil sie einfach eine Aufgabe im Leben brauchen. Und dann vielleicht ist es nur 3 Tage die Woche. Ist ja egal, weil es sind ja mehr Menschen, die eben dafür zur Verfügung stehen, weil es keine Lohnarbeit ist, sondern es ist quasi, ja, es ist eine Aufgabe, die sich ein Mensch holt. Und ich glaube schon, dass das funktionieren könnte.
Du meinst, es ist so ein bisschen so dieses Engagement, was man jetzt halt hat über den Job hinaus quasi. Das hättest du dann mehr oder weniger hauptberuflich. Das heißt, ich suche mir vielleicht irgendwie einen sozialen Zweck, in dem ich eine Erfüllung finde, in dem ich das Gefühl habe, ich tue was Gutes. Und vielleicht mache ich das ja dann auch nur, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Jahre lang und mache dann irgendwas anderes, Soziales oder irgendwie. Also mache irgendwie...
Ja, vielleicht.
Ja.
Vielleicht werden ja auch harte Jobs, Familienverbünde oder soziale Verbünde dadurch mehr gestärkt, dass die Leute sich da umeinander kümmern, weil sie einfach auch die Zeit dafür haben.
Ja.
Andere machen Kunst in dieser Zeit. Der Dritte hat vielleicht Lust, irgendwie an Zeugs rumzuschrauben. Ich meine, wie viele Leute gibt's, die nachmittags in ihre Garage gehen und dann irgendwelche Maschinen rumschrauben? Das ist ja auch, das sind ja auch Leute, die da Lust drauf haben. Wenn das
Jordi zum Beispiel, der eine ganze Enterprise D.
Ja, ne, so bitte. Genau, aber das wird natürlich alles nicht bezahlt und das ist für diese Leute aber schon egal, dass es nicht bezahlt wird. Im Gegenteil, die Leute, die sich nachmittags in die Garage setzen und an irgendwas rumschrauben, die bezahlen im Zweifel unfassbar viel Geld für ihre Hobby, da an irgendwas rumzuschrauben,
ja,
und haben gar nichts davon. So, wenn wir in einer Welt leben, in der dieses Geld überhaupt keine Rolle spielt, kann ich mir schon vorstellen, dass ganz viele Leute in so eine Schiffswerft gehen und Bock haben, so eine Enterprise zusammenzuzimmern. Einfach nur so. Weil sie halt Bock haben da drauf. Hm. So. Und dann stehen sie irgendwann, wenn die Enterprise losfliegt, stehen sie da und sagen, boah geil, das Ding habe ich mitgebaut. So. Gar nicht gegen Geld, sondern einfach, weil sie die Zeit dafür haben.
Aber glaubst du nicht, dass in uns Menschen sowas drinsteckt, ne, also ich weiß nicht, das sind wir vielleicht bei Darwin oder wo auch immer, so ein Antrieb, sich selbst einen Vorteil zu erarbeiten? Also ich glaube schon, dass wir auch Gesellschaftsmenschen sind, dass wir auch was Soziales in uns steckt, dass es uns natürlich in uns steckt, dass wir den Menschen, die uns irgendwie wichtig sind im Leben, helfen, aber auch darüber hinaus, dass wir gesellschaftlich gute Dinge machen können. Aber ich glaube auch, dass der Mensch, und ich glaube nicht, dass es nur durch den Kapitalismus kommt, auch darauf aus ist, für sich das die bestmögliche Situation herzustellen, um ne Survival of the Fittest, bla bla bla, um halt für sich und seine Familie zu sorgen und zu gucken, dass es ihnen am besten geht, damit sie irgendwie weiterkommen.
Ja, Thomas Hobbes sagt, der Mensch hat im Naturzustand Argwohn, Ruhmsucht und Wettstreben, was dann eben zum Krieg aller gegen alle führt.
Ja.
Ich weiß, wo du hin willst. Das kann schon sein. Aber ich habe schon das Gefühl, vielleicht ist das auch so ein bisschen schon, ja, keine Ahnung, Rassismus und die Vorstellung vom edlen Wilden oder sowas. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Gesellschaften, in denen Eigentum keine große Rolle spielt, dass die sehr, sehr gut aufeinander aufpassen.
Mhm.
Und dass die auch nicht ständig eben von Wettstreben total geprägt sind und dass jeder irgendwie versucht, der coolste Härtner in seiner sozialen Gruppe zu sein. Sondern dass es da auch wirklich ganz viel um Gemeinschaft gehen kann.
Auf der anderen Seite zeigt uns Star Trek natürlich auch, dass es viel um Macht geht, ne? Also auch innerhalb der Föderation, sonst gäbe es keine Badmirals zum Beispiel, ne? Also Macht spielt ja schon auch eine Rolle und auch Dinge, die dafür nötig sind, also Machterhalt so, ne, spielt auch eine Rolle.
Es wird halt auch geschrieben von kapitalistischen Autoren. Sonst würden die sich gerade nicht im Streik befinden. Nein, das war natürlich Quatsch. Nein.
Ja, jeden mitnehmen.
WGA jeden strong.
Ja.
Ja. So.
Es ist eine total spannend und wird eine theoretische Diskussion bleiben, weil wir es wahrscheinlich nicht erfahren werden, weil wir uns nicht ausdocken können aus dieser kapitalistischen Welt, in der wir uns bewegen. Und ich würde mir wünschen, dass das, was in Star Trek uns zumindest auch vor allen Dingen dann am Anfang gezeigt wurde, dass das wirklich funktionieren könnte, weil das, glaube ich, schon eine Welt wäre, in der ich gerne leben würde.
Wir werden sehen, ob wir irgendwann den Replikator schaffen können oder ob eventuell die Wirtschaftsrevolution von unten kommt, wenn wir uns auf dieser Skala zwischen 0 und 1 Richtung 1 bewegen und irgendwann der Krieg der Paläste dazu führt, dass Wirtschaft ganz anders revolutioniert wird. Aber dann kommen wir zwischendurch in eine sehr, sehr dunkle Zeit und eigentlich möchte ich die nicht so gerne erleben.
Aber wahrscheinlich laufen wir eher auf so eine dunkle Zeit hinaus, weil läuft's darauf hinaus, weil wie eben schon angedeutet, ne, unendliches Wachstum kann halt nicht funktionieren und irgendwann muss halt irgendwas explodieren und wenn dieses kapitalistische System explodiert, wenn die Märkte explodieren, dann wird's, glaube ich, erstmal ziemlich unübersichtlich und ziemlich schwer für viele Menschen.
Dann kommt er hier zu mir aufs Land und dann
schauen wir dem Rasenmäher dabei zu, wie er zuerst den Rasen mäht und dann über die Hecke fliegt.
Und dann züchten wir Hühner. So.
Die solltest du aber nicht rauslassen, wenn der Rasenmäher draußen ist.
Anyway. Im 20. Jahrhundert gibt es noch Geld. Und wir erinnern uns, Kirk meint, sie brauchen jetzt welches, ne?
Richtig, da waren wir.
Da waren wir.
Ja.
Genau. Ja. Deswegen nimmt Kirk jetzt Spock mit. Und lässt den Rest der Crew an der Kreuzung stehen. Und weil sie da wie Deppen rumstehen, gibt Kirk ihnen noch mit, dass sie da nicht wie Deppen rumstehen sollen.
Faltet euch unauffällig.
Das bringt sie dann, genau, das bringt sie dann dazu, dass sie wie die Deppen durcheinander laufen.
Oh Mann.
Wunderbare Szene und im Übrigen vollständig improvisiert. Wie so viele Teile dieses Films übrigens vollständig improvisiert wurden.
Ja. Was ziemlich nice ist, weil das ist, keine Ahnung. Man kann sich ja viele Dinge fragen, ne, warum fallen die dann nicht weiter auf in diesem komischen Outfit, in dem sie rumlaufen? Warum haben sie sich nicht irgendwas anderes angezogen? Ja, klar, die waren in einem geklauten Bird of Prey, dann werden sie wahrscheinlich nicht, hätten ja wahrscheinlich vielleicht irgendwo eine Klingonenkluft gefunden, wenn auch nicht besser gewesen, aber diese Situationskomik, die durch sowas dann entsteht, die funktioniert tatsächlich irgendwie ganz gut und vielleicht sogar noch besser als in den Remakes dann hinterher in PK oder so.
Ja, ja, und die haben auch alle irgendwie, ja, also ich meine, die Kluft ist ja so ein bisschen offensichtlich egal, weil San Francisco in den 86er, die fallen ja auch nicht auf.
Nee. Ne? Erstaunlicherweise nicht, nee. Also ja. Ja, es ist eine bunte Stadt, ja.
Genau. Aber die DarstellerInnen haben da auch alle irgendwie so ein bisschen Gefühl für das Timing, das sie brauchen, um wirklich auch komödiantisch unterwegs zu sein. Oder Leonard Nimoy hat das einfach gut inszeniert an dieser Stelle. Auf jeden Fall funktioniert es, zumindest bei mir.
Ja. Ja, erstaunlicherweise, ne? Also ich finde auch, dass sie die DarstellerInnen hier nochmal eine Chance haben, sich auch so ein bisschen von der anderen Seite zu zeigen. Also Humor hat in Star Trek ja schon immer mal wieder eine Rolle gespielt, aber gerade in dem Film spielt er eine große.
Ja. So, Kirk und Spock gehen dann in ein Antiquitätengeschäft. Erstmal, da wo sie jetzt sind, gibt es tatsächlich kein Antiquitätengeschäft, was irgendwie bekannt wäre. Sie sind
Ecke also in Columbus der Realität.
Avenue, ja. Mhm. Genau, Columbus Avenue, Ecke Stockton Avenue oder Stockton Street. Also wir kennen da jetzt kein Antiquitätengeschäft, aber gut, sie gehen da jetzt hin und das Geschäft heißt Feinbergs Lawn and Pawn. So, also P-A-W-N.
Ja. Also ja, alles andere wäre auch schön gewesen.
And Pawn. Ja. 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 Ich sag's extra dabei.
Ja, ja, so, ja woher wissen wir, dass es hat auch Zeiten gegeben, wo man in einen ab 18 Bereich in der Videothek gehen konnte. Just saying. Das können sich Leute, die in den 2000ern geboren sind, nicht mehr vorstellen.
Ja, richtig. Ja. Woher wissen wir jetzt, dass dieses Geschäft so heißt? Das wissen wir aus einer Art B-Kanon. Und das ist eine witzige Geschichte.
Ja.
Es gab nämlich mal eine Art Freizeitpark, sowas ähnliches, namens Star Trek The Experience.
Was ist denn
das? Das war in Las Vegas.
Was ist was ähnliches wie ein Freizeitpark?
Ja, ich erkläre es dir gleich. Also es war in Las Vegas auf dem Hilton-Gelände und das war so ein Pavillon mit allen möglichen Attraktionen drin. Also es ist nicht so richtig ein Freizeitpark, aber schon irgendwie so eine größere Halle irgendwie mitten auf dem Hilton-Gelände.
Okay.
Unter anderem konntest du da von einem da konntest du in so einen Simulator reingehen, also so quasi mehr oder weniger so ein 4D-Kino.
Ja.
Ne? Das war erst ein Shuttle-Simulator und dann wurdest du von diesem Shuttle-Simulator direkt in den Transporterraum der Enterprise B gebeamt.
Ach, wie geil.
Und konntest dann von dort auf die Brücke gehen. Das wurde alles so mit Lichttechnik und verschiebbaren Wänden und Rütteln und sowas, wurde das dann alles bewerkstelligt.
Oh, I love.
Und dann und dann auch noch mit Live-SchauspielerInnen irgendwie verbessert. Also gab da eine Begegnung mit Klingonen und so weiter. Und das war noch nicht mal die einzige 4D-Show in diesem Pavillon. Also die hatten auch eine Begegnung mit den Borg auf einer anderen Show und sowas. Also ganz spannendes Ding. Star Trek The Experience. Mhm. So. Man konnte da dann auch durch diverse Star Trek-Schauplätze gehen. Also zum Beispiel konntest du in Quark's Bar dann noch einen Drink nehmen oder sowas. Also so ein richtiges halt direktes Erleben der Star Trek-Umgebung. Ne? Ja. Also die Experience dann auch wirklich wörtlich genommen.
Mega gut.
Das Ding ist im Jahr 1998 natürlich in Star Trek-Peak-Zeiten gegründet worden und wurde im Jahr 2008 geschlossen. Ja. Wir wissen, das war eine Zeit, in der Star Trek gerade nicht mehr so eine Rolle spielte.
Ja.
Und bei der Abschlusszeremonie im Jahr 2008 war sogar Avery Brooks im Quarks, als sie das Ding dann zugemacht haben.
Geil.
Also zu dieser Abschlussfeier, das war nochmal eine ganz große Kapelle. Chase Masterson war auch da und Garrett Wong hat das ganze Ding moderiert, wie Garrett Wong eigentlich zu dieser Zeit alles moderiert hat. Ja, auch die FatCon hat er moderiert. Anyway. Das Zeug wurde dann alles Zeug, was da eingelagert ist, wurde im Jahr 2010 größtenteils verkauft, versteigert oder auch vernichtet. Ein paar größere Gegenstände, zum Beispiel so Schiffsmodelle, wurden bei Paramount eingelagert. Mhm. Und es gibt auch immer wieder Gerüchte, dass so eine Attraktion nochmal aufgebaut werden könnte. Also vielleicht jetzt im dritten Frühling von Star Trek. Das wäre mal ein schönes Ding, ne? So.
Ja, voll.
Anyway, Teil von Star Trek The Experience war auch ein Museum.
Mhm.
Das hieß das Museum zur Geschichte der Zukunft.
Schön.
Und dafür hatten sie sich natürlich alle möglichen Masken und so weiter aus den Shows geholt und die haben sie da ausgestellt, aber halt auch einzelne Props wiederhergestellt und oder sogar etwas hinzugefügt. Und hier kommen wir zu der Brille, die Kirk gleich verkaufen möchte.
Ja.
Die wurde nämlich bei Star Trek The Experience im Museum ausgestellt. Und dazu wurde ein Pfandschein ausgestellt, den Kirk vermeintlich bekommen haben könnte.
Ja.
Gerüchteweise wurde der sogar für den Film hergestellt, ist dann aber aus dem Final Cut rausgeflogen, weiß man aber nicht mehr genau.
Ja.
So. Und ich habe dir eben ein Bild von diesem Pfandschein geschickt.
Ich den
findet
offen.
Man auch.
Ja.
Genau, den findet man auch genauso bei Memory Alpha. Könnt ihr mal gucken bei Feinbergs Lawn and Pawn. Also, darauf stand dann eben der Name, also dieses Feinbergs Lawn and Pawn.
Ja.
Das ist schon eine Referenz, nämlich auf den Requisitenmeister von TOS. Der hieß nämlich Irvin A. Feinberg.
Ah, was?
Geil. Also der Typ, der die ganzen TOS-Requisiten quasi verwaltet hat, ja. Der wurde hier nochmal verewigt mit seinem eigenen Krämerladen quasi, ein Antiquitätengeschäft ja. und so. So, darauf stand auch das Datum. Da stand nämlich der 19. August 1986. Aha. Und da denkt man erst, da haben sie sich leider vertan. Denn auf der Zeitung, die wir eben noch gesehen haben, stand 19. Dezember 1986.
Ups.
Also 3 Monate später.
Ja.
Andererseits könnte das auch wieder eine Referenz sein, denn der 19. August ist der Geburtstag von Gene Roddenberry. Also vielleicht haben sie den auch deswegen da drauf geschrieben.
Natürlich, ja.
So, dann stand da, dass der Shop in der Hoyt Street 180 ist. Mhm. So, die Hoyt Street 180 gibt's gar nicht in San Francisco. Der Film würde uns eher zeigen, wie gesagt, dass der Laden vielleicht in der Columbus Avenue ist. Wenn Spock und Kirk da gerade zielgerichtet hingehen, dann wirkt es irgendwie so, als würden die nicht besonders weit laufen.
Ja.
Aber dann sind da auch noch so ein paar Angaben, die Kirk gemacht hat. Wenn, denn auf so einem Pfandbrief muss ja auch dann mal eingetragen werden, wer da etwas in die Pfandleihe bringt. Mhm. So. Erstens, der Name, den er einträgt. Kannst du den lesen?
Lass mich gerade mal gucken. Eyeglasses, Description, Name. Ach da. Sydney Carton?
Sydney Carton, genau.
Okay.
Sagt dir dieser Name irgendwas?
Sydney Carton. Nee.
Also.
Ja.
Ich weiß nicht, wie deep die Cuts noch werden können.
Okay.
Sydney Carton ist den Anglisten bekannt. Das ist nämlich einer der Hauptcharaktere aus Tale of Two Cities von Charles Dickens. Die Geschichte zweier Städte.
Okay.
Und das wiederum, dass Kirk diesen Namen nennt, ist eine super schöne Liebeserklärung von Kirk an Spock. Denn Kirk hat, als er die Brille von McCoy geschenkt bekommen hat, von Spock auch ein Geschenk bekommen in Wrath of Khan. Mhm. Und das Geschenk war eine Ausgabe von Dickens Tale of Two Cities.
Geil.
So, offensichtlich will Kirk Spock damit, dass er hier den Namen Sydney Carton aufschreibt, will er ihm zeigen, übrigens Spock, das habe ich gelesen.
Schöne Geschichte, auf jeden Fall. Ja. Ja. Weil Spock ja auch noch an der Stelle so ein bisschen skeptisch ist, wie er mit Geschenken umgeht. Ne? Also, genau.
Genau.
Ja.
Dann hast du noch die Telefonnummer gesehen, die Kirk da drunter aufschreibt? Die wird dir sofort bekannt vorkommen.
555-1701. Natürlich. Ja. Rufen Sie jetzt an. Auch in Ihrem Orbit.
So, du willst aber sicherlich auch noch über etwas anderes aus diesem Antikshop sprechen, nämlich Kirks Bemerkung. Ne? Dieser Händler will mir $100 geben, ja. weil das Ding antik ist, 18. Jahrhundert, aber halt beschädigt, ja. ne? weil sie in Star Trek 2 ja vom Tisch gefallen ist.
Ist das viel? Ist das viel Geld? Ja, und,
Spock ist irritiert,
ja.
weil Kirk das Ding verkaufen will, obwohl es ein Geschenk war. Hm. Das Schöne ist, dass Spock hier tatsächlich nur Probleme mit dem Emotionalen hat, nicht mit dem Temporalen.
Ja.
Also, Spock sagt nicht, aber du darfst hier nicht alles irgendwie verunreinigen, ja. so temporal, sondern er sagt, aber ein Geschenk darf man doch nicht verkaufen.
Ja. So. Ausgerechnet also, Spock.
Ja. Genau. Das ist ja noch der Spock, der ein bisschen lernen muss, wie man in dieser Welt klarkommt. Der ist ja gerade erst geboren, also vor ungefähr 3 Monaten oder so.
Ja, genau, das ist eine, genau.
Ja, auf dem Genesis-Problem.
Ja.
Genesis-Planeten. So. Und dass Spock hier kein Problem mit dem Temporalen hat, ergibt total Sinn, denn Kirk ist hier eigentlich sehr schlau. Weil er verkauft das Einzige, was er verkaufen konnte. Also vielleicht neben dieser Ausgabe von Tale of Two Cities, die er aber wahrscheinlich gar nicht mit auf der Enterprise in Wrath of Khan genommen hatte.
Ja.
So, deswegen hat er die wahrscheinlich gar nicht dabei. Aber die Brille hat er dabei. Und das ist das Einzige, was er besitzt, das schon vor 1986 existiert haben muss.
Ja.
So. Mhm. Weil die ist ja alt.
Die ist antik. Die ist 86 auch schon antik, genau.
Genau. Und Kirk antwortet dann, und das war, glaube ich, für dich immer ein Problem. Ne? Er antwortet, ja, ist ja kein Problem, McCoy kann sie mir ja wieder schenken.
Genau, oder ne, the beauty of it is, oder sowas sagt er, ne, er wird sie mir wieder schenken, so, ne. Und genau. dann werden wir halt beim, selbstkonsistenten Universum, heißt es so? Nee, so ungefähr, ne?
Ja, wir wären hier tatsächlich, so wie du es auslegst, gerade in sogar in einem Paradox. Aber ich glaube, dass wir hier noch kein temporales Problem haben, weil ich glaube, das ist ein Witz von Kirk. Es kann sich nämlich eigentlich nicht um dieselbe Brille handeln, die McCoy irgendwann schenken wird, denn diese Brille existiert ja bereits in 1986. Die ist ja schon antik. Das heißt, diese Brille gibt es jetzt einfach in dieser Welt zweimal.
Ja, okay.
Und wahrscheinlich ist der Unterschied, dass diese Brille hier, die Kirk in die Pfandleihe bringt, 300 Jahre älter und kaputt ist. Also sie ist ja jetzt quasi nicht nur 1986 alt, sondern sie ist ja dann eigentlich noch mal 2286 alt minus 300
wieder. Ist komplex, so. Ja.
Genau. Das könnte man aber nur mit dieser Radiokarbon-Methode rausfinden und der Antiquar sieht das natürlich mit seinem Blick nicht. Der kann erstmal einschätzen, okay, dieses Gestell ist wahrscheinlich irgendwie ja aus dem 18. Jahrhundert oder was genau.
Ja. Kirk macht die kaputt, ne? Also der kriegt sie nicht kaputt geschenkt.
Nee, genau. Kirk macht die kaputt. Kirk fällt die vom Tisch in Wrath of Khan.
Ah ja, genau. Mhm. Ja.
So, die Alternative wäre tatsächlich, dass es hier um dieselbe Brille geht, die McCoy dann später verschenkt. Das wäre tatsächlich ein temporales Paradox. Das nennt man Bootstrap-Paradox. Mhm. Das wäre nämlich das Paradox, dass diese Brille hier nur deswegen von McCoy verschenkt werden konnte, weil sie durch Kirk an dieser Stelle in San Francisco hinterlassen wurde. Das ist aber äußerst unwahrscheinlich.
Ja.
Nicht nur aus temporalen Gründen, sondern auch, weil das einfach ein riesiger Zufall wäre.
Ja.
Und aus diesem Grund erzähle ich dir jetzt nicht das Bootstraps-Paradox. Und mit jetzt nicht meine ich erst, wenn wir zum transparenten Aluminium kommen. Weil dann haben wir das Bootstraps-Paradox tatsächlich nochmal.
So. Ach ja, genau. Oberste Direktive ist sowieso, ist vielleicht auch noch ein Thema, was wir irgendwie in diesem Film nochmal streifen sollten. Ne?
Ja, aber ich gehe davon aus, dass wir das nicht mehr heute tun werden.
Nee, vermutlich nicht.
Also erstmal, hier glaube ich, ist es nur ein Gag.
Ja.
Und diese Brille gibt es jetzt zweimal in 1986 und McCoy wird die jetzt irgendwo anders gerade ist, dann irgendwann Kirk schenken und die hier wird wahrscheinlich irgendwann von diesem Antiquar weggeworfen werden, weil niemand eine kaputte Brille aus dem 18. Jahrhundert kauft.
Vielleicht.
Würde ich jetzt mal tippen.
Ja.
So. Ja. Oder die kriegt neue Gläser. Kann auch sein.
Ja, man kann Brillen ja reparieren, genau.
So. Draußen verteilt Kirk jetzt die $100 erstmal an seine Crew.
Mhm.
Nur Spock nimmt übrigens nichts.
Ja, der geht ja mit Kirk
erstmal
mit.
Gut.
Ja.
Genau. Ist aber auch erstmal gut, denn er hat an seinem Bademantel ja gar keine Taschen.
Wobei der
weißt du gar nicht, wo er das Geld hinsteckt.
Wobei der eigentlich am ehesten Taschen haben könnte. Ich habe mich mal gefragt, was machen die mit der Uniform? Also wo hat Kirk zum Beispiel die Brille? Ne? Also ich meine, das sind ja die noch ein bisschen die Casual-Uniform gemessen an dem, was nachher Picasso anhat. Ne? Aber trotzdem, also mir ist noch nicht aufgefallen, dass sie da irgendwie große Taschen drin haben.
Ja, aber die haben doch jetzt so zeitgenössische Klamotten an da.
Wann genau?
Jetzt gerade, wenn die da so rumlaufen.
Da haben sie zeitgenössische Klamotten an. Kirk läuft ja die ganze Zeit mit seiner Halskrause rum und der roten Uniform.
Ja, Kirk, aber ich finde, das ist schon sehr.
Aber an der Uniform sind doch keine Taschen dran. Darauf wollte ich hinaus.
Ja, ich sehe gerade nochmal, also. Ich habe gerade alle nochmal vor mir. Ich finde schon, also die haben Chekhov und McCoy haben so Lederjacken an. McCoy war ja auch gerade erst aus dem Knast entflohen. Du hast recht, Uhura und Scotty und Kirk, die haben sowas wie Uniformen an, wobei Kirk sieht einfach nur, keine Ahnung, aus wie irgend so ein, weiß nicht, exzentrischer Diplomat oder sowas.
Er hätte auch so eine Sonne auf der Gürtelschnalle oder sowas, ne? Sowas.
Genau.
Ja.
Uhura hat am ehesten wirklich was man nicht als Uniform leugnen kann. Irgendwie.
Ja.
Ja. Und.
Ja, vielleicht ist da eine Tasche. Uhura
anhat, weiß er auch nur selbst.
Ja. Ja, das Gute war ja, dass die alle von irgendwo herkamen, ne? Also das, genau.
Genau. Ja. So, die Gruppe trennt sich jetzt.
Ja.
Wir erinnern uns an die letzte Folge. Uhura und Chekhov wollten sich um dieses Uranproblem kümmern. Sie wollten ja ein Atomkraftwerk bauen, um trotz des dekristallisierten Deliziums wieder von der Erde wegzukommen und vielleicht sogar zurück in die Zukunft zu kommen. Und dafür brauchen sie Uran, den sie in Atom-U-Booten finden möchten.
Die wollten kein Atomkraftwerk bauen, die wollten es beklauen.
Nee, sie wollen auch eins bauen. Sie wollen dann einen Atomantrieb in die Enterprise, beziehungsweise in die
Bounty bauen. Ja, das stimmt. Du hast recht. Ja.
McCoy, Scotty und Sulu wollen den Hangar der Bounty zu einem Walbecken umbauen und Kirk und Spock suchen die Wale. So.
Ja, haben alle was zu tun, ja.
Genau. Spock will das jetzt mit Logik angehen und er geht an eine Bushaltestelle und sucht auf der Karte nach Hinweisen. Da fährt dann ein Bus an die Haltestelle Und auf dem Bus sieht Kirk Werbung für die Buckelwale George und Gracie im Cetacean Institute in Sausalito. Have a whale of a good time. In Sausalito gibt es kein Cetacean Institute.
Mhm.
Gedreht wurde später im die Aquariumszene wurde im Monterey Bay Aquarium, das erst 2 Jahre vorher im Jahr 1984 gegründet worden ist.
Ach.
Das ist tatsächlich ein riesiges Aquarium mit einer crazy Geschichte. Aber dazu vielleicht später mehr, wenn wir dort sind.
Ja. Also nicht mehr in dieser Folge.
Nein. Sicherlich nicht.
Ja.
Ich habe mir bei der Gelegenheit nämlich mal die Frage gestellt, Buckelwale sind ja relativ groß.
Die sind ziemlich groß, ja.
Gab und gibt es eigentlich Buckelwale in Gefangenschaft?
Irgendwie hoffe ich nicht, ja.
Wenn du mal kurz drüber nachdenkst, der Buckelwal ist die siebtgrößte Walart überhaupt. Was weißt du denn sonst noch so über Wale? Hast du Was ist was die Wale gelesen?
Garantiert. Also, ich weiß gar nicht so wahnsinnig viel über Wale, außer dass sie sehr, also sie sind ja sehr feinfühlige Wesen, ne? Und die haben ja so gewisse Routen, die sie abschwimmen so im Laufe eines Jahres, ne? Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Wale so wahnsinnig glücklich sind in Gefangenschaft, wenn sie dann halt immer nur irgendwie einen Kreis ums Becken ziehen können. Aber ich meine, ja. Wale sind halt auch sehr unterschiedlich, ne? Du hast halt auf der einen Seite den Buckelwal, was halt ein riesen Koloss ist, ne? Und ja, eins der größten Tiere dieser Erde. Du hast aber auch sowas wie Delfine, ne? Die halt deutlich kleiner sind. Aber
sicherlich auch nicht eingesperrt werden wollen.
Genau, sicherlich auch nicht eingesperrt werden wollen. Da bin ich mir auch relativ sicher, ja.
Wie viele Wale bekommst du aus der Top 10 der größten Wale zusammen? Was glaubst du? Nummer 1 wahrscheinlich.
Buckelwale.
Das ist die Nummer 7, der Buckelwal.
Das ist die Nummer 7. Was ist denn der?
Nummer 1 ist das größte Tier, das jemals auf diesem Planeten gelebt hat.
Abzüglich der Dinosaurier.
Nee, inklusive Dinosaurier, glaube ich sogar.
Das kann nicht sein.
Weiß ich aber nicht.
Pottwal.
Ich weiß auf jeden Fall. Der Pottwal ist die Nummer 4.
Ne? Ah.
Länge bis zu 20 Meter und Gewicht bis zu 60 Tonnen.
Es ist wie hier so ein Dings. Quartett.
Autoquartett.
Ja.
Genau. Es gibt einen Wal, der schlägt alle.
Ja.
Das ist das größte Tier, das jemals auf dieser Erde gelebt hat. Ich weiß nicht genau, ob die Dinosaurier dazugehören, aber ich könnte es mir fast vorstellen, dass sie dazugehören.
Aber Dinosaurier waren wirklich sehr groß, also einige zumindest von ihnen. Sehr
groß.
Aber
wer auch sehr groß ist, ist der Blauwal.
Ach, der Blauwal, natürlich, ja.
Genau. Der wird bis zu 30 Meter lang.
Ja.
Und bis zu 170 Tonnen schwer.
Ja, das ist schon beeindruckend. Aber guck mal, größter Dinosaurier. Der Patagotitan, Patagoti, ach, ihr wisst das wahrscheinlich sowieso alles viel besser, weil ihr mit Dinos groß geworden seid und denkt jetzt so, mein
Gott. Wir sind alle mit Dinos groß geworden.
Also,
ich habe Jurassic Park gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt jetzt hier eine Ausstellung,
Jurassic World im Odysseum.
So heißt es, genau. Da kann man, glaube ich, also das soll sich so ein bisschen so anfühlen, als würde man zumindest durch einen kleinen Teil dieses Films durchlaufen. Also der, wie hieß er denn jetzt? Habe ich wieder vergessen. Dinosaurier waren die größten. Patagotitan gilt bislang als das größte bekannte der Dinosaurier der Welt. 40 Meter lang, Gewicht ca. 80 Tonnen. 20 Meter hoch.
Ja, guck mal. Also der Blauwal ist nicht so lang wie dieser Patagotitan,
ja.
Aber er ist schwerer.
Ach was, echt?
Und zwar deutlich.
Was, wie ist schwer? Ja,
über 170 Tonnen.
Okay, ja, das ist schon beeindruckend. Okay.
Mhm.
Ja. Na gut, vielleicht also stimmt
die
das
reine,
ja auch.
Die reine Masse des Blauwals ist unglaublich. Man sieht ja gar nicht so viele Blauwale. Man kann ja selbst Videos von Blauwalen relativ wenig sehen. Ne? Also ich glaube, die müssen wahrscheinlich sehr, sehr selten nur auftauchen, ja. Die Blauwale. Und deswegen sind die auch schwer zu catchen. Aber es gibt tolle Blauwal-Videos. Kann man auch auf YouTube mal gucken. Und ich glaube jetzt in diesen Tagen, ich war ja großer Fan von dieser Netflix-Serie Unsere Erde oder Unser Planet hieß die.
Ja.
Und da kommt jetzt die zweite Staffel. Ne? Die muss jetzt irgendwann diese Tage anlaufen bei Netflix.
Und da sind spielen Blauweine eine Rolle möglicherweise?
Weiß ich nicht. Aber mit diesen Top Ten fällt dir noch irgendeine Wahl ein?
Lass mich kurz überlegen. Also ich bin immer schlecht. Und sag doch mal 5. Dann blockiert mein Gehirn immer.
Ja.
Lass mich mal kurz überlegen. Ne, spontan nicht. Ich werde es wahrscheinlich bei allem ja klar sagen, was du aufzählst.
Ja, das weiß ich noch nicht mal. Ich habe teilweise die Namen selber nicht gekannt.
Ja.
Der zweitgrößte ist der Finnwal, den kannte ich noch.
Ja.
Der ist, glaube ich, auch mit dem Blauwal relativ nah verwandt irgendwie.
Ja.
Auch bis zu 27 Meter lang. Dann kommt der Glattwal, den habe ich zum Beispiel, glaube ich, noch nicht gehört.
Mhm.
Bis zu 18 Meter lang. Dann kommt der Pottwal, den hat sie eben schon genannt.
Ja.
Den kennt man auch, ne, von dieser von der Form her ist der ja sehr, sehr eigentümlich. Dann kommt der Seiwal.
Mhm.
Weiß ich auch nicht genau. Der Grauwal, den kennt man, glaube ich, auch ganz gut.
Ja.
Dann der Buckelwal auf Platz 7.
Ja.
Dann kommt der Brüdewal.
Okay.
Auch noch nie gehört.
Nee.
Die Südkaper.
Mhm. Auch schön.
Ich dachte immer, Kapern wären ganz, ganz klein. Aber ja, das ist
schmeckt nach Senf.
Die Kapern, die. Ja. Genau. aber diese Kapern hier werden wiegen bis zu 50 Tonnen und werden 16 Meter lang. Also ich glaube, die schmecken nicht nach Senf.
Ja.
So. Und der 10, ja. Platz 10 ist der Zwergwal.
Was ja auch interessant
bis
8, ist.
8 bis 9 Meter lang und bis zu 5 bis 7 Tonnen schwer.
Immerhin so. Noch, ja.
Bringen wir es auf den Punkt. Kein Wal der Top 10 hat jemals in Gefangenschaft gelebt.
Okay. Einfach zu groß.
Der größte Wal, der jemals in Gefangenschaft gelebt hat, den kennen wir alle.
Mhm.
Aus den 90er Jahren, aus Filmen.
Ja.
Da kommt nichts, ne? Bei dir.
Ach so, das, ich wusste nicht, dass es ein Einsatz war. Free Willy.
Richtig,
ne?
Genau.
Ja.
Der Orca.
Ja.
Genau. Und wahrscheinlich ist der größte Wal, der jemals in Gefangenschaft gelebt hat, sogar ein bestimmter Orca, nämlich Tillicum. Der ist 1983 bei Island gefangen worden und dann in SeaWorld Florida gebracht worden.
Mhm.
Und da ist er 2017 mit 36 Jahren gestorben.
Was wahrscheinlich relativ jung ist.
Das ist für einen Orca in Gefangenschaft.
Ja. Ja.
Genau, das ist für einen Orca in Gefangenschaft ist es leider schon relativ alt. Es gibt ältere, aber die sterben halt früh, wenn sie in Gefangenschaft sind.
Ja.
Die normale Lebenserwartung von Orcas liegt ungefähr bei 50 bis 60 Jahren.
Mhm.
Also wenn sie eben in ihrem natürlichen Habitat sind, nämlich lange, lange Strecken schwimmen dürfen.
Ja.
SeaWorld hat an 3 Standorten tatsächlich immer noch Orcas. Die Kritik daran ist aber so groß, dass sie die Orca-Zucht einstellen. Das wurde 2016 allerdings erst bekannt gegeben.
Mhm. Krass.
Und derzeit gibt es noch 18 Orcas in San Diego, San Antonio und eben in Orlando, wo auch Tillicum 2017 gestorben ist.
Genau.
Mhm. Die Delfin-Show hört SeaWorld übrigens nicht auf.
Ach krass.
Im Gegenteil. Mhm. Dieses Jahr wird es wohl noch so ein neues SeaWorld geben, das wird in Abu Dhabi eröffnen. Also ja. Vielleicht kommen wir irgendwann zivilisatorisch dahin, dass es nicht mehr cool ist, Wale in irgendwelche Becken zu sperren und die nach irgendwelchen Bällen springen zu lassen.
Oder vielleicht auch einfach generell keine Tiere in irgendwas zu sperren. Weil ich glaube, kein Tier möchte eingesperrt werden. Das ist nur so eine These.
So. Es gab allerdings in San Francisco Bay tatsächlich mal einen berühmten Buckelwal. Und da wir jetzt hier uns bald in San Francisco Bay befinden
ja.
und da wir von Buckelwalen reden, sollten wir vielleicht mal über den reden. Der war allerdings nicht im Station Institute, weil, wie gesagt, das gibt's gar nicht.
Ja.
Trotzdem kann man sich vorstellen, dass der Film sich vielleicht ein Stück weit von seiner Geschichte hat inspirieren lassen, die ich dir jetzt mal erzählen möchte.
Okay.
Mhm. Wir sind im Jahr 1985, das heißt ein Jahr vor diesem Film.
Ja.
Und da hat sich ein Wal verschwommen.
So.
Mhm. Ein riesiger Wal namens Humphrey. Also zumindest ist er nachher so genannt worden.
Mhm.
Der ist in die San Francisco Bay geschwommen, war 12 Meter lang, ne, Buckelwal.
Ja.
Und die Fernsehsender in der Umgebung haben darüber berichtet. Humphrey ist ein paar Tage in der Bucht geblieben und dann hat er einen Fehler gemacht. Der ist nämlich dann noch weiter den Sacramento River raufgeschwommen.
Ja.
in einen Süßwasserfluss rein.
Ups.
Und das aber ist gar ist nicht so cool
ja für egal, oder? Echt? Tatsächlich?
Nee.
Weil ich dachte, ich meine, sie atmen ja sowieso Luft so, ne? Und in welcher Suppe sie dann schwimmen. Aber okay, ja.
Also er stirbt dann nicht.
Aber er hat nichts mehr zu fressen.
Ja, dem ging es auch nicht gut. Also alle haben versucht, ihn wieder irgendwie ins Meer zurückzubringen, aber das hat halt nicht geklappt mit verschiedenen Methoden. Und Humphrey ist immer schwächer geworden und sah auch überhaupt nicht gut aus. Also man merkte auch, dass er so ein bisschen apathisch und lustloser wurde und sowas. Und die Leute hatten dann irgendwann eine Idee, um diesen Wal zu retten. Sie spielten ihm nämlich einfach Tonaufnahmen von anderen Walen vor.
Ach, komm, hör auf.
Und Wale, die so fröhliche und fressende Geräusche machten. Und das sollte ihn dann dazu bringen, ihnen zu folgen. Die Aufnahmen kamen von Walen in Alaska. Und um die Geräusche ins Wasser zu bringen, haben die so einen starken Lautsprecher gebaut, sich ausgeliehen, den nur die Marine hatte. Und die Marine hatte ihnen erlaubt, diesen Lautsprecher zu benutzen. Und den Lautsprecher hatten sie auf ein Boot gebracht und dann zu Humphreys letztem Aufenthaltsort, den sie noch kannten, sind sie da hingefahren und haben da die Aufnahmen abgespielt. Und plötzlich ist dann Humphrey direkt vor dem Boot aufgetaucht. Riesenerfolg. Und das Boot ist den Fluss runtergefahren und Humphrey immer hinterher.
Nein.
80 Kilometer.
Krass.
Viele Leute waren dann am Ufer, haben das ganze Spektakel beobachtet. Und dann in der San Francisco Bay zurück wurde das Wasser dann wieder salziger und Humphrey ist aufgeregt geworden und dann auf und abgetaucht ganz oft. Und in der Nacht haben sie ihn dann aus den Augen verloren. Am nächsten Morgen haben sie ihn wiedergefunden und gemeinsam sind sie dann durch die Golden Gate Bridge durch in den Pazifischen Ozean geschwommen. Am 4. November 1985 um 16.36 Uhr war er wieder da. So.
Verrückt.
Also im Pazifischen Ozean zurück.
Ja, ja, ja.
Das war das der totale Renner. Die Stadt Rio Vista hat sogar ein Denkmal für Humphrey errichtet, um den zu ehren. Das steht vor dem Rathaus von Rio Vista. Es gab auch ein Restaurant in San Francisco Bay, das hieß Humphreys. Mittlerweile wurde das Restaurant übrigens umgebaut und heißt jetzt Smith Landing Seafood Grill.
Okay. Ist auch schön, dass man
genau, ein, sarkastisch.
Ja, genau. Dass man die Brüder und Schwestern von Humphrey dann einfach auf den Grill schmeißt, ihm zu ehren, ja.
Ich habe ein historisches Dokument gefunden.
Ja.
Das ist eine Nachrichtensendung aus dem Jahr 1990, die so ein bisschen auf das Jahrzehnt zurückguckt. Und da ist so eine kleine Meldung über die Geschichte von Humphrey. Und da habe ich hier ein Tondokument mitgebracht. Das könntest du vielleicht mal abspielen, weil es wirklich sehr, sehr schön ist. Also es ist halt Englisch, aber ich glaube, ihr kommt da klar mit.
It was October 1985 when Humphrey the Wayward Whale first appeared in the San Francisco Bay. He began a 26-day odyssey that eventually took the humpback through the Carquinez Straits and up the Sacramento River. Poor Humphrey wallowed pitifully in shallow water while scientists and animal lovers from all over the country tried to figure out how to turn him back toward the ocean. The tiny town of Rio Vista was turned into a major tourist attraction overnight. Whale watchers poured in to get a glimpse of Humphrey. Not only was he studied, but people made music for him as well.
Humphrey, you're our friend. But now the story has to end.
Finally, metal pipes turned the tide for Humphrey. A flotilla of small boats herded him back to the ocean, banging pipes underwater. And somehow, Humphrey seemed to know he was being saved.
Whenever we slowed down, he was right under us or alongside us. He was, at one point I mentioned over the radio that he was eating the barnacles off our hull, and it's not exactly an exaggeration.
On his final day in the bay, the whale was full of fight, leaping into the air, almost saying farewell as he swam out, just after dusk, under the Golden Gate Bridge. He was heading for life among his own kind, but he left thousands of friends behind.
He's made an image for Rio Vista, and he put us on the map.
Yeah, I think probably you saw history made here. That's right. Maybe it'll never happen again.
Was eine schöne Geschichte.
Ja, oder?
Ja.
Also da haben wirklich tatsächlich mal die Menschen nur Gutes getan und sie haben es geschafft, Humphrey zu retten und ihn wieder in den Pazifik hinauszuführen.
Und es ist auch eine total schöne Geschichte. Es ist natürlich auch schön, einfach zu glauben, dass, na, ich meine, das, wir wissen ja, dass das intelligente Tiere sind, aber es ist einfach schön, sich vorzustellen, dass sie, also dass Humphrey verstanden hat, dass ihm da geholfen worden ist, ne, und er sich bedankt hat und so, ne, das wäre cool.
Ja, Also das mit dem Gedanken, ja, der hat die Flosse quasi geschwungen. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht allgemein irgendwie machen. Gut, aber vielleicht hat er schon gemerkt, dass die Menschen ihm nichts Böses wollten. Ne?
In diesem Fall, ja. Dann ist er in Richtung Alaska geschwommen und ist von Walfängern.
Nein, das ist nicht passiert. Ja. So viel kann ich dir sagen.
Ah, okay.
Denn du hast ja am Anfang des, vielleicht hast du am Anfang dieses Beitrags was gehört. Da war nämlich ein kurzer Nebensatz. Vielleicht kannst du den allerersten Satz noch mal kurz abspielen, dann hörst du es vielleicht.
It was October 1985 when Humphrey the Wayward Whale first appeared in the San Francisco Bay. He began a 26-day odyssey that eventually took the humpback through the Carquinez Strait.
Ja, was ich meinte, war ein anderer Teil des Satzes.
Okay, dann musst du mir helfen, ja.
Die Moderatorin sagt, first appeared.
Ach so, ja. Okay.
Denn tatsächlich, 1990 ist Humphrey zurückgekommen.
Ach so. Ach, das ist ja geil. Okay. Er hat quasi nochmal einen Besuch abgestattet.
Genau. Er war ein bisschen nördlich in Brisbane.
Ja.
Ist er gesichtet worden. Und da ist dann nochmal was passiert. Der ist nämlich auf eine Schlammsandbank gelaufen in San Francisco Bay. Also nördlich von Sierra Point und südlich des Candlesticks Parks. Also offensichtlich, vielleicht war das auch das Problem, dass er jetzt eine gute Erfahrung mit Menschen gemacht hat. Und deswegen hat er gesagt, na gut, Menschen ist offensichtlich kein Problem. Schwimme ich nochmal in die Nähe irgendwie. Und dann sind wieder ganz viele Menschen gekommen und wollten den retten und haben den auch dann besprüht mit Wasser und sowas.
Ja.
Und mit Unterstützung des Marine Mammal Centers und eines Bootes der Küstenwache ist es ihnen dann wieder gelungen, Humphrey mit Hilfe eines großen Schleppnetzes quasi von dieser Sandbank zu befreien. Also sie haben ein Schleppnetz über den gestülpt und haben ihn da quasi runtergezogen.
Krass.
Relativ dramatische Rettungsaktion.
Ja.
Die Frage war dann, wie schaffen sie es jetzt, ihn wieder mit zurück in den Ozean zu bringen?
Ja.
Und dann kamen wieder die Forscher von damals, die es versucht hatten. Ne?
Geil.
Und haben dann wieder Geräusche gemacht, Geräusche unter Wasser abgespielt, auch wieder so ein riesiges Soundaufnahme gemacht. Und mit Hilfe dieser Klänge und mit dieser Soundaufnahme ist er dann wieder hinter dem Boot hergeschwommen.
Das gibt's ja gar nicht.
Und dabei haben die dann teilweise Geschwindigkeiten von bis zu 48 km/h erreicht. Mhm. Also die sind dann einfach quasi durch so Meereng gerast, bis sie dann wieder im Pazifik waren.
Geil.
Ja. Und das hat dann wieder geklappt. Also Humphrey ist zweimal quasi aus Notlagen gerettet worden.
Unfassbar.
Also wenn der nicht freundlich den Menschen gegenüber gesinnt war, dann weiß ich auch nicht mehr. Also da haben die Menschen wirklich mal was Gutes gegenüber einem Buckelwal gemacht. Ja.
Verrückt. Also wirklich verrückte Geschichte. Also zwei verrückte Geschichten. Naja gut, und ich meine, gerade bei der ersten Geschichte könnte man sich natürlich denken, da weiß man, wovon sich dieser Film und vielleicht auch Leonard Nimoy hat inspirieren lassen, ne?
Ja, ein Stück weit. Ich meine, der hat wir haben das ja, glaube ich, in einer der ersten Folgen zu Star Trek 4.
Ach, was weiß ich, was wir damals alles gesagt haben.
Dass Nimoy auch wirklich sich mit ganz vielen BiologInnen besprochen hat, was er für eine Geschichte erzählen könnte.
Ja.
Aber sicherlich auch die Beliebtheit ausgenutzt hat, die Humphrey da gerade in San Francisco hatte. Weil ich meine, das ist ein Jahr vorher passiert, ne? Ein Jahr bevor dieser Film rausgekommen ist. Und es war dann sicherlich auch ein Medienereignis. So.
Witzige Geschichte.
Die Geschichte von Humphrey.
Die Geschichte von Humphrey, okay. Aber ist natürlich weniger schön, wenn man die Brüder und Schwestern von Humphrey dann einsperrt, wie uns das hier suggeriert wird, aber ja auch nur vorübergehend. Ne?
Genau. So, Kirk und Spock steigen also in den Bus in Richtung Sausalito. Sausalito, nicht Sausalitos, das ist eine Cocktailbar.
Ja.
Sausalito.
Das ist eine gewagte These. Also ob es die noch gibt.
Stimmt.
Aber ja, gut.
Der Bus braucht übrigens heute circa eine Stunde von Columbus Avenue, Ecke Stockton Street. Also das ist die Kreuzung, über die sie pöbelnd gelaufen sind.
Was du vergessen hast, zu erwähnen, dass der erste Versuch scheitert. Ne? Also die steigen in den Bus, aber Kirk wird wieder rausgekickt.
Du, das wollte ich jetzt erzählen.
Ach so?
Ich wollte dir nur erstmal sagen, also wenn sie da jetzt fahren würden, dann bräuchten sie eine Stunde und man muss einmal umsteigen. So. Sie kommen aber sofort wieder raus. Ja. Warum? Sie hatten das Geld nicht passend.
So. Ja, gut, das sind alles Dinge, ne? Aber es ist schön, dass es in den USA offensichtlich ähnlich ist wie in Deutschland. Ne? Wenn du mit dem Zehner da stehst, dann fährst du halt im Zweifel nicht mit, wenn der Busfahrer schlechte Laune hat.
Sie sind auch sehr, ich finde, sie sind sehr, sehr verdutzt, was ist gerade passiert.
Ja, genau. Was meint der mit so großer Schein oder sowas, sagen wir. Also.
Ja, ist blöd, wenn man nicht mit Geld umgehen kann in dieser Zeit offensichtlich.
Absolut.
So, wir gehen mal zu McCoy, Scotty und Sulu erstmal.
Ja.
Genauer gesagt wissen wir sogar exakt, wo die gerade stehen. Mhm. Sie stehen nämlich vor einer sehr bekannten Bar, nämlich The Saloon. Mhm. Und The Saloon ist ungefähr 100 Meter von der Kreuzung Columbus Avenue Stockton entfernt. Das heißt, das passt irgendwie. Die gehen da gerade in eine Richtung. Mhm. Sulu guckte auch völlig begeistert ins Schaufenster und grinst sich anschließend einen ab. The Saloon ist nämlich tatsächlich eine super berühmte Bar, die auch heute noch existiert. Mhm. Wurde 1861 gegründet.
Ach.
Und gilt deswegen als eine der ältesten Bars in ganz San Francisco. Vor allen Dingen eine der ältesten, die noch wirklich immer noch existieren. Und wenn ihr mal irgendwann in San Francisco seid, wenn ihr mal irgendwann in San Francisco seid oder wenn wir mal irgendwann in San Francisco sind, dann gehen wir da mal hin. Also das ist in Grand Avenue Nummer 1232, die Nummer steht auch an der Tür, beziehungsweise über der Tür. Und das Besondere an der Bar ist der Tresen selbst. Das ist nämlich ein Holztresen, der zur Eröffnung außerhalb von San Francisco konstruiert wurde und bis heute da drin ist. Das heißt, er ist 1860 in diesen Raum eingebaut worden. Krass. Und bis heute ist er da drin.
Unfassbar.
Die Ästhetik ist also tatsächlich 160 Jahre alt. Und der Tresen hat einiges gesehen. In der Bar sind beispielsweise schon Janis Joplin und Steve Miller aufgetreten.
Ach was. So.
Und was hat Steve Miller da wahrscheinlich gesungen? Ne? Ich gebe dir einen Tipp, es ist ein Song, den er für Kirk geschrieben haben könnte.
Captain, was weiß ich.
Komm, Steve Miller. Some people call me the space cowboy. Ach so,
okay.
Some call me the gangster of love.
Ja gut.
Das passt schon zu Kirk, oder?
Ja, irgendwie schon. Du hast ja recht, ja.
Auf Street View kann man sich die Bar und natürlich die ganze Ecke heute angucken. Und die Bar sieht tatsächlich noch genau aus wie im Film. Das ist echt krass. Weil es ist ja jetzt auch schon beinahe 40 Jahre her. Ne? Ja. Also 37 Jahre her.
Ja.
Und du kannst wirklich bei Street View da hingehen und die Bar sieht genauso aus. Die Bar hat jetzt einen kleinen Außenbereich mit einer Saloontür noch. Und die Poller in der Nebenstraße sind gelb gestrichen. Ansonsten ist es wirklich exakt wie eine Zeitreise. Das ist total geil. Also Leute, wenn ihr mal irgendwann Zeit habt und gerade am Rechner sitzt, guckt euch mal per Street View The Saloon an. Wie gesagt, Grand Avenue Nummer 1232. Genau.
Schreib mal auf die Liste. Ne? Ich wollte ja irgendwann werden wir mal reisen und werden wir auf den Spuren von Star Trek die Welt bereisen oder so.
Ja, gerade von Star Trek 4, genau.
Ja.
So, McCoy fragt sich, wie sie das Walbecken bauen werden. Mhm. Scott sagt, ja, normalerweise würde ich das mit transparentem Aluminium machen, aber das gibt es ja noch gar nicht. So,
blöd.
Ne?
Ja.
Also würden sie sich dann mit einem Äquivalent aus dem 20. Jahrhundert begnügen und wissen noch nicht genau, was das ist. In dem Moment bemerken sie an einer Wand eine Anzeige für die gelben Seiten. So. Mhm. Riesige Anzeige. Ne? Und ich habe dir ja gesagt, ich war da gerade bei Street View.
Ja.
Die Wand wurde extra für den Film installiert.
Ach was.
An der Stelle ist eigentlich ein weiteres Gebäude mit Ladenlokal und so kleinen Erkern ab dem ersten Stock. Mhm. Und im Erdgeschoss ist heute ein Taco-Laden. Die Taqueria El Fabolito.
Okay. Grüße.
Damals wurde uns ja dann, also im Film wurde uns ja suggeriert, dass hinter der Wand wohl irgendwo ein asiatischer Laden ist, denn da kommen zwei streitende asiatische KüchenarbeiterInnen raus.
Ja.
Allerdings an der Stelle, an der das Gebäude gar keine Tür hat. Und man kann im Film auch den Fußweg sehen und mit den Bildern von Street View abgleichen. Und dann sieht man, die Wand ist etwa in der Höhe des Erkers im ersten Stock vor das Gebäude gesetzt worden. Also ungefähr 60 Zentimeter vor der eigentlichen Fassade, würde ich sagen.
So. Okay.
Das heißt, die beiden Schauspielerinnen, die aus der Tür rauskommen, müssen sich vorher ziemlich in so eine Lücke gequetscht haben, wo die dann irgendwie in diese Tür aufmachen können und dann da rauskommen können.
Ja, geil. Ja, 60 Zentimeter ist nicht viel, ja.
Ja, also das kann man sich wirklich sehr, sehr schön angucken, da die Street View Bilder mal mit dem Film abgleichen und dann sehen, ja, wo diese Wand genau. Also man hat eben auf dem Bürgersteig hat man so Platten. Das heißt, man kann genau sehen, wo die Wand angesetzt worden ist. Das ist ganz, ganz spannend zu sehen.
Was du halt so alles so machst, ne, in deiner Freizeit.
Ja, wie gesagt, ich habe mich sehr in diesen Film verliebt.
Ich merke das schon.
Detail.
Ja, absolut.
So, an einer anderen Stelle haben Chekhov und Uhura auch das Telefonbuch durchforstet und die Adresse der Alameda Naval Base gefunden.
Na, endlich.
So,
ja.
Die Alameda Naval Base. Mhm. Die ist auch schon vorher auf dieser Karte drauf, die Spock sich an der Bushaltestelle anguckt. Und die wissen genau, warum sie das Ding im Film Alameda Naval Base nennen. Das Ding, das da auf der Karte markiert ist, ist nämlich eigentlich ein Flugplatz. Die Alameda Naval Air Station.
Okay.
Also Naval, Flugplatz der Marine, ja, aber halt ein Flugplatz. Mhm. So, das Ding ist eine Art künstliche Insel in San Francisco Bay. Mhm. Direkt gegenüber dieser zweiten ikonischen Brücke von San Francisco, also der Oakland Bay Bridge. Mhm. Also es gibt ja die Golden Gate Bridge und die Oakland Bay Bridge.
Ja.
Und die Oakland Bay Bridge, die ist auch, die kennt man auch. Also wenn du die irgendwie mal eingeben würdest und du siehst ein Bild, dann weißt du auch, okay, da, ach so, diese Brücke.
Ja, ja. Ja.
Die führt direkt an Treasure Island vorbei und von der Oakland Bay Bridge kannst du, glaube ich, bis Alcatraz gucken.
Das schön. Ist
ja ein bisschen nördlich von San Francisco liegt. Genau.
Ja.
Wir hatten in der Bay da so flache Feuchtgebiete, und in den 20ern des letzten Jahrhunderts hat man das dann aufgeschüttet, um da einen Yachthafen und einen zivilen Flughafen drauf zu bauen. Und dieser Flughafen wurde dann aber relativ früh auch militärisch genutzt und ab 36 vollständig zum Marineflughafen umgebaut. Mhm. So, und dann wurde das Ding halt Alameda Naval Base, beziehungsweise Alameda Naval Air Station halt.
Ja.
Im Zweiten Weltkrieg war das dann ein Hauptquartier für Hilfsflüge. Als Marineflughafen war das dann ziemlich wichtig, denn einerseits war er relativ groß dafür und andererseits sehr weit westlich, was auch gut ist für den Pazifikraum. Mhm. Es gab aber zumindest in den südlicheren Breitengraden, also da gab es zumindest nur einen einzigen Flughafen, der für den Pazifikraum wichtiger, größer und auch noch westlicher war. So, wieder mal kleines Quiz für dich, historisches Quiz. Welcher Flughafen war das denn? Pazifikraum, wichtiger, größer, noch westlicher als hier in San Francisco.
Darf ich eine Karte zu Hilfe nehmen?
Du kannst eine Karte zu Hilfe nehmen, gerne.
Oh Gott. Pass auf.
Also ich mache nochmal für alle jetzt den Auftrag quasi. Wir sind in den eher südlicheren Breitengraden der USA. Wir suchen einen Navy-Stützpunkt, sehr, sehr wichtig, sehr groß, sehr weit westlich, total wichtig für den gesamten Pazifikraum.
Noch am Festland anschließend?
Schöne Frage, nein.
Kann ich eigentlich was gewinnen hier?
Ja. Einen fantastischen Preis.
Einen fantastischen Preis. Ist es Pearl Harbor?
Es ist Pearl Harbor.
Ah.
Genau. So. Weil es Pearl Harbor war, der da ein wichtiger, größerer und noch westlicher Flughafen war, kann man sich vorstellen, dass der Alameda Naval Air Station, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal ein noch wichtigerer Flughafen war.
Ja.
Weil da war Pearl Harbor erstmal ein bisschen kaputt.
Ja.
Und das größte Navy-Flugzeug ever war da stationiert, die Lockheed R6V Constitution. Ich habe keine Ahnung von Navy-Flugzeugen. Aber wichtige Information, das größte Navy-Flugzeug ever war genau da stationiert. So, das Ding hat aber auch einen Hafen. Mhm. Und darüber wollen wir eigentlich reden. Also eigentlich, wie gesagt,
das Flugzeug an, aber machen wir weiter, ja?
Gerne, gerne. Lockheed R6V Constitution. Magst du Flugzeuge? Bist du ein Flugzeugmensch?
Ich finde Flugzeuge ziemlich faszinierend irgendwie. Also, dass sie funktionieren, finde ich nach wie vor echt faszinierend. Und auch so diese Geschichte von Flugzeug. Und das ist ja schon, es ist ja schon Ingenieurskunst irgendwie, ne? Das ist, ne? Ansonsten ist das dann mit dem Fliegen ja mittlerweile leider ein Problem. Also ich bin immer gerne, wenn ich da mal musste oder durfte, irgendwo hingeflogen, aber es ist schon länger her jetzt, ne?
Ich mag das Fliegen gar nicht tatsächlich. Ich bin okay. Überhaupt kein Fan. Irgendwie.
Aber weil du so groß bist und nicht in die Sitze reinpasst.
Richtig, genau. Ja. Weil die offensichtlich für Menschen ohne Beine gemacht worden sind, diese Sitze.
Das kann ich bestätigen. Ich bin ja doch ein ganzes Stückchen kleiner als du, aber häufig ist es auch bei mir so, dass ich das Gefühl habe, ich muss meine Oberschenkel in den Bauchraum drücken.
So, wie findest du jetzt die Lockheed R6V Constitution?
Wenn ich jetzt das richtige Bild habe, dann ist sie recht groß, auf jeden Fall, aber hat so vier Propeller, Motoren quasi, ne? Also es ist halt schon ein älteres Flugzeug. Aber ja, hier auf dem Foto, wirklich ein großes Flugzeug, in so schönen Silberfarben, das finde ich, sieht ziemlich nice aus auf jeden Fall. Als wäre sie aus purem Aluminium.
Ich glaube, wenn du das einfach so eingibst, siehst du dann auch mal so die Maße, weil es gibt ein Foto davon mit den vier Propellern, wo eine gesamte Einheit der Navy neben diesem Flugzeug steht.
Ah, okay.
Dann sieht man, dass das dann doch relativ groß ist tatsächlich. Ja, ne? Das ist so ein bisschen Airbus-Größe fast schon. Das Foto könnte tatsächlich von der Alameda Naval Air Station
sein.
Stammen.
Also ich sehe jetzt eins, das sind auf jeden Fall so kleinere Hügel oder sowas im Hintergrund.
Genau, ja. Anyway, das Ding hatte auch einen Hafen. Eigentlich, wie gesagt, als Yachthafen geplant, aber in der Militärzeit wurden natürlich auch Militärschiffe stationiert. Und tatsächlich auch nicht nur kleine. Da lagen sogar Flugzeugträger.
Ach was.
Und den Namen von einem kennst du auch.
Enterprise.
Richtig, genau. Die Enterprise lag da, aber eben auch die Coral Sea, die Hancock, die Oriskany, die Ranger und die Carl Vinson. Ich habe mich dann ja erstmal gefragt, wie denn Flugzeugträger unter der Oakland Bridge durchpassen, weil da müssen die ja hin, wenn sie in die San Francisco Bay wollen.
Wobei die relativ groß ist.
Die ist relativ groß und es gibt Bilder von der Enterprise unter der Oakland Bridge. Mhm, also okay. das klappt. So.
Offensichtlich, ja.
Flugzeugträger passt irgendwie ja auch zu einer Naval Base, ne? Und ja, es gibt in Alameda auch noch eine Insel namens Coast Guard Island, eine Insel für die Küstenwache mit einem riesigen Ausbildungszentrum und ebenfalls im Hafen, an dem auch wichtige Schiffe der Küstenwache lagen.
Küchenwache ist auch schön, ja.
Ja, nee, das bin ich. Aber hier geht es um die Küstenwache.
Ja.
Wir müssen aber mal ein Fazit ziehen jetzt. Nach offiziellen Aufzeichnungen waren Alameda niemals U-Boote stationiert. Also es gibt in San Francisco heute ein U-Boot, das als Museumsschiff in San Francisco liegt, aber halt genau auf der anderen Seite der Oakland Bridge.
Ja.
Das ist die USS Pampanito. Das ist aber noch nicht mal ein Atom-U-Boot, sondern eins mit Dieselmotor.
Okay.
Also U-Boote mögen auch mal nach Alameda, also mögen Alameda mal angefahren haben, aber stationiert waren sie für den Pazifikraum eigentlich immer in Pearl Harbor und in Washington. Da gibt es eine Station, die heißt Bangor Base. Und in der Nähe von Bangor Base gibt es noch eine Werft in der Meerenge von Puget Sound, aber halt nicht im Ansatz in San Francisco. Wir müssen also hier mal ein Fazit ziehen. Atom-U-Boote in Alameda, das ist Quatsch. Das ist niemals passiert. Da waren niemals Atom-U-Boote.
Aber ist ja vielleicht auch ganz gut so, wenn das ein Fakt ist, der ja vielleicht irgendwie eine Relevanz haben könnte, ne, dann ist es ja irgendwie gut, dass wenn man den nicht im Film verbreitet, so, ne. Wenn ihr Atom-U-Boote sucht, dann geht alle zur Alameda Base, so. Dann würden die da alle wahrscheinlich dann Schlange stehen.
Da findest du übrigens heute nicht mehr so viel. Die Alameda Base liegt brach. Also man kann da auch mal bei Google Maps kann man da mal reinzoomen.
Ja.
Das ist einfach nur ein großes Brachland.
Oh.
Ist ganz, ganz spannend, weil da auf der anderen Seite liegt halt San Francisco, dieses dicht bevölkerte, die dicht bevölkerte Superstadt.
Ja.
Und dann gehst du über San Francisco bei und siehst einfach nur ein riesiges braunes Feld.
Krass. So.
Ja. Da nichts passiert. Das ist wohl auch ein Boden, der jetzt sehr, sehr toxisch ist. Also deswegen wird er halt auch nicht mehr benutzt.
Ja.
Mythbusters hat da mal ein bisschen was gedreht und sowas. Also es wird auch für Dreharbeiten ab und zu noch genutzt. Ich glaube, da wurde auch irgendein Film gedreht, wo dann auch eine Autobahn da drauf gebaut worden ist. So.
Also großes Gelände.
Sowas kannst du natürlich noch. Genau, es ist ein Riesengelände. und super nah an San Francisco. Das heißt, eigentlich super attraktiv, aber der Boden ist wohl so versaut von allen möglichen Giftstoffen, dass du das Ding halt kaum noch benutzen kannst, beziehungsweise vielleicht irgendwann mal wieder, ja.
Als Flughafen.
Weiß nicht, ob man den Boden, ja, oder ob man den Boden irgendwie wieder gut machen kann auf Dauer oder sowas.
Ja, du kannst wahrscheinlich irgendwie Teile abtragen, was aber wahrscheinlich wahnsinniger Aufwand ist, so, ne?
Ja, und das Abtragen ist an der Stelle halt ein Problem, weil das war ja nur aufgeschüttet worden. Eigentlich war es das Feuchtgebiet von San Francisco Bay.
Ja.
Das heißt, wenn du es abträgst, hast du wahrscheinlich relativ schnell wieder Wasser.
Ja, so. Ja, okay, I see, ja.
In dem Hafen, in dem ehemaligen Hafen von der Air Station ist noch so ein Museum. Also USS Hornet Sea, Air and Space Museum.
Mhm,
ja. Okay. Also.
Bisschen was geht da so noch, ja.
Genau. Ja. Alameda, also, Alameda ist ein kleiner Stadtteil von Oakland. Da wohnen auch sehr, sehr viele Leute, aber halt, es ist wirklich witzig, wenn man sich das auf der Karte anguckt, weil alles drumherum ist total bevölkert und in der Mitte hast du einfach nur so einen riesigen braunen Fleck. Und da kannst du auf dem Satellitenbild siehst du einfach noch so ein paar Landebahnen und Startbahnen, aber da ist halt nichts.
So. Krass.
Also steht kein einziges Gebäude drauf. Davor ist ein kleines Industriegebiet, da ist eine Brauerei und sowas und danach fängt dann wirklich Zivilisation an. Aber dieser Flughafen ist einfach Brachland. Mitten in einer der dicht bevölkertsten Gegenden der USA.
Ja, ich gucke mir gerade auch schon so ein paar Fotos an. Das ist halt irgendwie, ne, es ist so ein bisschen Lost Spaces mäßig, ne? Also da scheinen auch noch Lost Places, meine ich, da scheinen auch noch irgendwie Spuren der Vergangenheit auf jeden Fall erlebbar zu sein, so.
Ja, bestimmt, ja. Bestimmt, ne? Also wenn diese Naval Base dann einfach verlassen worden ist, ja. Das ist halt ein riesiges Gelände tatsächlich, ne? Also es ist
abgefahren, ja. Echt verrückt.
1,5 Kilometer lang irgendwie und nochmal so breit, ja. So. U-Boote in Alameda sind Quatsch. Wahrscheinlich ist es deswegen auch so schwierig für Chekhov und Uhura Informationen darüber zu bekommen. Leute wussten einfach nicht, dass die U-Boote für den Film dahin gebracht worden sind. Und deswegen können sie nicht antworten. Erst fragt Chekhov mit seinem russischen Akzent einen San Francisco Police Department Polizisten nach den Nuclear Vessels. Und freundlicherweise reagiert er gar nicht. Im Kalten Krieg hätte er ihn dafür wahrscheinlich auch einfach erschießen können. Mit russischem Akzent nach den Nuclear Vessels.
Naja, auf jeden Fall wäre er wahrscheinlich in Präventionshaft gekommen oder so. Also sie haben auf jeden Fall Glück gehabt hier.
Genau. Und sie treffen dann aber noch auf eine besondere Dame, die ihnen sagt, dass die Schiffe auf der Alameda Naval Base in Alameda sind. Und ja, Chekhov sagt auch so, ja, danke, genau das habe ich gerade gefragt. So, bringt mir jetzt gar nichts, diese Antwort. Wir haben das schon mal in einem Mysterium gehabt. Weißt du noch, was das Besondere an der Frau war, die ihnen da erklärt hat, dass die Alameda Naval Base in Alameda ist?
Oh, ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir darüber gesprochen haben. Und dass es im Mysterium ein Thema war. Ich war auf jeden Fall, weil ich meine, irgendwie grob zu erinnern, daran erinnern zu können, dass es nicht der Plan war, dass sie in diesem Film landet oder sowas in der Richtung.
Ja.
War es eine echte Passantin einfach?
Nee, nicht ganz. Aber es ist halt wieder eine vollständig improvisierte Szene, die wir ja haben.
Ja.
So. Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass alle anderen die beiden die Fragen vollständig ignorieren und weitergehen.
Ja,
inklusive des Polizisten.
Ja.
So, der ignoriert sie ja auch, ne?
Ja.
Und die Frau, die ihnen antwortet, sollte sie ebenfalls ignorieren.
So war es.
Weil die Komik des Films sollte aus der Tatsache entstehen, dass sie halt keine Antwort von irgendwem bekommen.
Mhm.
So. Die Frau hieß Leila Saracalo.
Mhm.
Und die lebte in der Gegend. Die wohnte da irgendwo, keine Ahnung, irgendwo in einem, vielleicht in der Oakland Avenue, also irgendwie da. Ne, so.
Ja.
Und eines Morgens ist die aus dem Haus gegangen und hat ihr Auto nicht mehr gefunden. Warum? Weil es abgeschleppt wurde. Und warum das? Weil in ihrer Straße ein Film gedreht wurde.
Ja. Mhm.
Und welcher? Ja, Star Trek The Voyage Home.
Natürlich.
Ja. Ärgerlich. Hatte Leila Saracalo wahrscheinlich irgendein Hinweisschild übersehen und sowas und dann hat sie sich überlegt, Mist, was mache ich denn jetzt?
Hm.
Das wird teuer. Ne? Wenn mein Auto abgeschleppt wird, dann muss ich das irgendwo wieder auslösen gehen und dann wird der Abschleppdienst bezahlt und sowas, you name it.
Ja.
Schwierig. Da hat sie sich überlegt, wie bekomme ich denn jetzt wohl am besten ein bisschen Geld? Und dann hat sie sich umgeguckt und hat gemerkt, oh, ich stehe ja mitten auf einem Filmset. so. Und diese Filmsets brauchten natürlich für eine San Francisco-Szene immer relativ viele StatistInnen,
klar.
Die einfach durchs Bild laufen.
Ja.
Ne? Und deswegen hat sich Leila Saracalo, die ist einfach, keine Ahnung, 300 Meter weitergegangen und hat dann jemanden angesprochen und hat gesagt, kann ich hier bitte als Statistin arbeiten? Und die sagen, ja klar, hier, stell dich hinten in die Ecke. So. Und sie hatte dann in dieser Szene die Aufgabe, genau wie alle anderen PassantInnen durchs Bild zu laufen und nicht zu reagieren. So. Leila hatte aber gar keine Ahnung. Die hatte noch nie als Statistin gearbeitet. Sie ist da ja quasi jetzt reingestolpert. Sie ist da morgens aufgestanden und wusste nichts, wusste um nichts und dann war sie plötzlich Statistin. Und die meisten anderen StatistInnen in Kalifornien machen das ständig. Ne?
Ja.
Das sind ja meistens so SchauspielerInnen, die versuchen Karriere zu machen und sich dann mit diesen StatistInnen-Jobs irgendwie über Wasser halten. Manchmal klappt das ja auch sogar, dass die dann irgendwie gecastet werden als StatistInnen. Ne? Also Joss Whedon zum Beispiel hat mal erzählt, dass im Avengers-Set wohl irgendein Statisten mal als Darsteller für einen seiner nächsten Filme gecastet
hat. Ach krass, okay. Ne?
Also manchmal gibt es dann auch diese tollen Geschichten. Auf jeden Fall sind das meistens irgendwelche SchauspielerInnen, die machen das jeden Tag, deswegen kennen die sich aus. Und Leila hat also die anderen gefragt, was soll ich denn hier jetzt eigentlich machen? So, wisst ihr, könnt ihr mir, also ich weiß überhaupt nicht, was ich hier tun soll, könnt ihr mir mal ein paar Tipps geben? Und die anderen haben gesagt, pass mal auf, das Wichtigste ist, dass du dich einfach natürlich verhältst und also nicht irgendwie was Besonderes machst, sondern einfach ganz natürlich sein.
Ja.
So, wie verhält sich Leila natürlich?
Naja. Indem sie antwortet.
Also, ja. Wenn sie was gefragt wird, dann antwortet sie halt.
Das machen Menschen nun mal,
Genau. Und Walter König war aber gerade so sehr in dieser Improvisation drin, dass er halt auch großartig darauf reagiert.
Ja.
Das heißt, sie antwortet ihm auf die Frage, wo ist denn die Alameda Naval Base, die es ja gar nicht gibt.
Ja.
Das heißt, Leila Saracalo wusste nicht, wo die ist, aber sie hat dann halt gesagt, naja gut, ich denke mal auf der anderen Seite der Bucht in Alameda halt. Ne? So, was man halt normalerweise so antworten würde.
Ja.
Ne? So. Und König sagt dann halt, das Alameda, das habe ich doch genau so gesagt. Und Leonard Nimoy fand diese Szene so witzig, dass er sie unbedingt drin behalten wollte.
Wie geil. Ja, aber es ist ja auch authentisch. Die ist gut, die Szene.
Ja. Das Problem ist, Leila Saracalo sollte ja eigentlich nur Statistin sein.
Ja.
Das Problem ist aber, wenn jemand eine Sprechrolle in einem Film hat, dann muss er oder sie auch in die Screen Actors Guild aufgenommen werden. In die Gewerkschaft der Schauspieler.
Ja, ich erinnere mich an die Geschichte, ja.
So. Das heißt, Leila Saracalo ist also durch diesen einen Satz, den sie durch Zufall gesagt hat und der dann aber nicht mehr aus dem Film rausgestrichen werden sollte, weil Leonard Nimoy so den Satz so cool fand und weil die Szene dadurch so witzig geworden ist, ist Leila Saracalo in die Screen Actors Guild aufgenommen.
Geil. So.
Heute betreibt die ein Atelier in Paris.
Und wahrscheinlich auch schön. Aber und wahrscheinlich auch im Abspann angelandet, oder?
Müsste. Habe ich jetzt gerade nicht nochmal geguckt, aber es müsste eigentlich. Schön ist die Screen Actors Guild, das habe ich gestern noch gesehen, die ist gerade in den Streik der Writers Guild mit eingestiegen und die versuchen jetzt die Writers Guild so ein bisschen mit zu unterstützen. Finde ich einen tollen Move, das erhöht nämlich den Druck auf die Studios immens, wenn die Screen Actors Guild dabei ist. Weißt du eigentlich, wer Präsidentin der Screen Actors Guild ist?
Du wirst es mir jetzt sagen. Drew Barrymore.
Nee.
Ja, nee.
Fran Drescher.
Ach was. Das ist die genau, ja. Witzig, okay.
Ja. Genau. Also die witzige Geschichte von Leila Saracalo.
Auch nochmal nachzuhören in einem Adventskalender-Türchen in einem der vergangenen Jahre, findet ihr sicher.
Genau, ihr werdet das hier nochmal finden. Sebastian, eine Dreiviertelstunde.
Wirklich? Wirklich? Du willst jetzt hier schon?
Ich finde, das war jetzt für den Anfang, war das doch, Also ich finde, wir sollten jetzt mal einen Cut machen.
Ja, man muss natürlich auch nicht übertreiben. Das ist natürlich völlig recht. Oh, Leute. Wir sind echt keine drei Schritte weitergekommen. Wir sind nicht mal bei den Wahlen, aber gut, ja.
Ich kann ja noch mal gucken. Wir sind bei 40:19 gestartet im Film.
Ja.
Und sind jetzt, mal kurz weiter, sind jetzt bei 43:42. Knappe 3,5 Minuten.
Gut, man kann halt auch eine Stunde 45 über 3 Minuten Film sprechen. Absolut.
Ja, aber keine Angst, Leute, das wird nicht immer so weitergehen, sagte er.
Ja.
Aber also mir war auch bei dieser Recherche irgendwie gar nicht langweilig. Irgendwie, ich finde, man kann wirklich über sehr, sehr viele Szenen hier sehr, sehr viel rausfinden.
Absolut.
Ich glaube, das liegt aber auch tatsächlich daran, dass es so ein Zeitdokument über San Francisco in den 1986
ist. Ja, ne? Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied, wenn du jetzt halt irgendwie jetzt die nächsten 2, 3 Teile dir anguckst oder die nächsten 150 Teile dir anguckst. Das ändert sich ja. Also die spielen halt dann im Weltraum.
Ja.
Ich meine, die Trivia, die wird wahrscheinlich auch nicht... also die wird vermutlich auch einiges geben, so.
Ja, über die Filme immer. Aber hier ist natürlich nochmal was anderes, dass man wirklich auch in die Stadtgeschichte von San Francisco eintauchen kann.
Ja.
Das ist natürlich in den nächsten Filmen nicht mehr so gegeben.
Absolut. Ja. Aber es war schön. Also ich habe mich auch nicht gelangweilt, obwohl du diese 3 Minuten jetzt hier sehr ausgeweitet hast, ja. 3,5 Minuten, to be fair. Es ist einfach wahnsinnig viel drin. Das ist keine Ahnung. Das ist ein sehr, sehr interessanter Film. Wir werden irgendwann zu einem Ende kommen. Ich bin mir einigermaßen sicher.
Ich bin mir auch fast sicher, dass wir das schaffen werden.
Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das hier an dieser Stelle. Ich freue mich auf die nächsten 3 Minuten oder vielleicht wären es ja auch 4 oder so. Ja,
ja.
Lass mal was Verrücktes wagen. Ja.
Und ihr könnt jetzt auch gerne wieder Feedback geben. Das Feedback von der letzten Folge haben wir uns für heute mal ausgespart, weil die letzte Folge halt jetzt in unserer Ist-Zeit, die wir gerade haben, sehr, sehr, sehr lange her ist. Das wird aber bei der nächsten Folge wieder möglich sein, weil die wahrscheinlich zeitnah von uns produziert werden wird. Also wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Wochen, würde ich mal tippen. So grob.
Würde ich auch denken.
Und dementsprechend schreibt doch vielleicht mal was in die Kommentare, denn wir haben da so einen kleinen Einspieler, der euch zeigt, wo ihr das denn tun könnt.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Immer. Auch wenn es nur 3,5 Minuten Film sind.
Ja, absolut. Und wir haben übrigens auch die Kommentare, das nur mal kurz als Meta-Information über das Discovery Panel grundsätzlich. Wir haben auch die Kommentare gelesen und gehört, die ihr zu PK hinterlassen habt, zum Beispiel auf unserem Anrufbeantworter und sowas. Und dazu an geeigneter Stelle hoffentlich bald nochmal mehr.
Genau, also das ist nicht vergessen. Wir haben mit PK auch noch nicht komplett abgeschlossen. Also wir werden vermutlich in einer weiteren oder näheren Zukunft da nochmal in irgendeiner Art und Weise drüber sprechen.
Exaktamente. Sebastian.
Es war mir ein innerliches Buckelwalreiten. Ich danke dir recht herzlich.
In meinem Kopf sehe ich dich gerade auf
Humphrey Gott,
durch
Gott,
die San Francisco Gott. Bay reiten.
Ah.
Mit diesem Bild schicken wir euch jetzt alle in den wohlverdienten Feierabend. Vielleicht. Oder in den Tag.
Oder wo auch immer. Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.